Recorded jetzt? Okay.
Ja,
okay. Prost, die Herren.
Prost.
Prost.
Prost. Prost. Und Mahlzeit.
Okay. Und willkommen beim Biertacher Podcast 299. Heute am 4. März 2017.
April.
Dankeschön. Super, warum habe ich dann März aufgeschrieben?
April.
Das heißt, es ist der 4.4. eigentlich.
Ja.
Ah. Okay. Wir befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35A, 1070 Wien.
Haben gut gespeist oder sind dabei?
Ja, und heute sind bei uns dabei der
Stefan.
Ehrengast heute, voll mit dem Vollmund.
Christian Pamminger.
Sehr gut.
Dennis.
Und der Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Vulkonik.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Außerdem sehr vielen Dank an unser Klebemonster, an unsere Patreonen und an unseren Flatterer oder umgekehrt, je nachdem, wer mehr gibt. Und sowohl an unsere Feedbackler. Und damit komme ich zur Feedback-Vortragung. Ich kann das Feedback nicht verlesen, weil ich es nicht ausgedruckt habe. Aber ich habe es auswendig gelernt und kann es jetzt rezitieren.
Wow.
Ja. Das Feedback war vom Biertacher Podcast 271 von Christoph aus der Steiermark. Und neben den eher technischen Daten hat er hauptsächlich geschrieben, ich gebe jetzt sinngemäß wieder mit nur sehr leichten Übertreibungen. Er bedankt sich für die lebensverändernde Hinweis auf den Leberkäse-Baby in Linz.
Oh.
Und anscheinend haben wir dadurch jetzt seine Ernährungserfahrung bereichert. Stichwort Pferd.
Ja. Das ist ja ewig her.
Das ist ewig her, ja. Da haben wir über Leberkäse-Baby geredet, den gibt es auch in Wien und den gibt es aber hauptsächlich in Wien, Linz.
Ganz neu zweimal.
In Wien gibt es ihn jetzt zweimal.
Nämlich auch am Hauptbahnhof.
Mhm. Ah. Mhm.
Tja. Seit ein paar Wochen.
Wenn Sie wissen wollen, wer der Leberkäse-Baby ist, einfach Folge 271 nachholen.
Und ich dachte, ich kann es jetzt von euch direkt live hören, aber gut.
Okay, tja.
Kann man ja leicht anklicken, dann höre ich nur ein
paar. Leberkäse-Baby.
Super.
Das ist eigentlich eine Linz-Institution am Bahnhof.
Ne? Ja, hat jetzt nach Wien expandiert.
Alle möglichen Leberkäse-Sorten. Ja.
So dort haben sie auch Viertel an, die Verkäufer.
Genau, die haben sie
so, das ist sogar so.
Und alle möglichen Gebäcksorten dazu, also Mundflösser und bla bla bla. Aber ich glaube, der in Wien ist jetzt, also der betreibt das nicht selber in Wien, sondern
hat so nur eine Lizenz ausgegeben. Tja.
Aber der Leberkäse ist der gleiche.
Der Leberkäse ist der gleiche. Zumindest das gleiche Rezept.
So. Okay.
Da stehen ja Schlangen hinter der Oper bis zur Straße.
So. Aber hat schon lang offen. Also.
Ist das so wie dänische Delikatessen?
Nein, das ist echt und das ist ein Geschäft. Neben der AIDA in der Operngasse.
Ah, okay. Das heißt, man kann vorher noch einen Schnitt Kuchen essen und dann anschließend eine leckere
Zwiebelkäse.
Eine Pferde.
Besonders gut ist der Zwiebelleberkäse.
Oh Gott, da bekommen wir schon wieder Hunger.
Meine Herren, ihr dürft gleich in Saft gehen. Lasst mich noch ein paar technische Details machen. Heute bei der Sendung 299 gibt es keine Videoaufzeichnung, weil der Dennis keine Kamera mitgebracht hat. Aber wir planen eine für die nächste, für die 300er Sendung. Und ich kann gleich ankündigen, die 300er Sendung wird sich abspielen hier in der
Zypresse,
Westbahnstraße 35A. Bitte nächsten Dienstag einfach herkommen. Ja. Nur sind da gerade Osterferien, das heißt, wer weiß, ob da viele Leute da sind.
Schulferien,
Erwachsene dann vielleicht. Also. Okay,
dazu eventuell sind spezielle Themen geplant, oder? Jubiläum.
Ich bin doppelt so selbstbewusst wie sonst, aber sonst
ist nichts.
Ein Rückblick.
Die letzten 300.
Nein, also ich habe starke Hoffnung, dass der Gregor herkommt, aber ich weiß es
nicht. Naja, da du wieder Video aufzeichnen werden.
Dann muss er sich halt hinter die Kamera setzen.
Bitte, ich habe auch Feedback.
Bitte.
Ich habe mir die letzte Folge angehört
und
das Essen während dem Podcast ist echt furchtbar.
Das, was der Christoph genau jetzt macht.
Das Hauptproblem ist das, was der Christian auch gerade macht.
Mit Besteck.
Besteck am Porzellan.
Am Porzellan,
ja.
Das ist, scheinbar hat das Mikrofon genau die Eigenfrequenz dort drauf. Mhm. Also das hörst du richtig im Ohr klirren.
Ja. Okay.
Und das Zweite ist, letztes Mal hat irgendwie auch ganz kolossal gematscht.
Gematscht?
Ja.
Gematscht?
Echt.
Ach, geschmatzt.
Ach, Gefühl. Man ist direkt im Mund.
Oi, oi, oi.
Und das ist nicht so geschmackig.
Also es schmatzen nur die, die essen, oder auch die anderen? Oder?
Also ich, nachdem es genau zum gleichen Zeitpunkt wie das Geklirr war von den Messern und Gabeln, würde ich daraus schließen, dass es die essen.
Also jetzt Schmatz und Besteck, weil der Christian fertig gegessen hat. Okay, also das, ja. Dann müssen wir eigene Essenszeiten
und auch eine Zeit. Ich glaube, es wäre eine gute Idee fürs Essen zum
Du bist ab jetzt akustischer Hygienebeauftragter, ja, und tust das sauber trainieren.
Wir sollten vielleicht ein Mikrofon dran anschließen, dann können wir nämlich direkt live mithören. Also du wirst demnächst über Mikrofon, über Kopfhörer angestöpselt.
Kopfhörer habe ich da.
Die hattest du ja schon im Ohr. Ja, willst du sein Ohrenschmalz?
Nein. Ja. Jetzt, was du sagst, jetzt kommt mir gerade, dass die Idee auch nicht so gut war.
Deswegen benutze ich die nicht. Ich habe leider kein Kabel mit, aber
naja. Okay. So, was wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen? Ich wollte den Teaser anbringen und fragen, ob ihr Themen habt, über die ihr gerne reden wollt.
Unmengen.
Oh, dann fang doch gleich an, Stefan. Worüber möchtest du heute reden?
Das dänische Künstlerkollektiv N55. Weil das ist ja ein Kernthema vom Bierdorfer-Podcast.
Ja, wirklich?
Ja. Und ein paar neue Meetups.
Meetups, okay.
Aber ihr werdet sehen, das Künstlerkollektiv N55 ist genau unser Thema.
Aha, okay. Und wir haben ja heute den Christian, der sehr selten da ist. Christian, gibt's Neues von FH Concrete?
Ja.
Entschuldigung, FH Complete, oder?
Mhm. Wir haben in St. Pölten gestern in Betrieb. Name gehabt.
Und darüber erzählst du heute?
Das kann ich erzählen.
Super, ja. Also,
mit einem Jahr Verzögerung ist das dann doch endlich geglückt. Dann haben wir das Community-Treffen im Juni.
Was für ein Treffen?
Community-Treffen.
Community-Treffen, okay, ja.
Da warst du schon mal dabei.
Ja, laut reden bitte.
Und ja, das J davon habe ich mit.
Ah ja, wir waren alle ganz neidisch. Das liegt da herum. Ein Foto davon wird in die Shownotes eingepastet.
Bin ganz begeistert.
Ja, ich auch. Ganz neidisch.
Ich habe noch was vergessen, bin wieder ganz begeistert von Elasticsearch.
Okay, und darüber erzählst du uns heute.
Erzähl ich ein bisschen. Das bin ich gespannt.
Dennis, was hast du für schön. Oh, was zeichnest du da für einen schönen Plan auf?
Das ist interessant, nämlich darüber habe ich vor zu reden.
Ja.
Du guckst auf meinen Zettel und zack, siehst es. Und zwar habe ich mir ein kleines Display für meinen Raspberry Pi gekauft.
Ah, sehr gut.
Klein, aber fein.
Bevor wir es vergessen, wenn wir es nicht besprochen haben, sind eh alle im Flugmodus.
Ich glaube schon. Ich höre hier irgendwas vibrieren. Also das klingt danach, als würde irgendeins nicht im Flugmodus sein. Der Tisch hat gerade vibriert. Also irgendjemand ist nicht im Flugmodus.
Ich bin Flugmodus.
Meins hat sich gerade ausgeschaltet.
Ah, okay, das erklärt es. Gut.
Ja, und ich kann erzählen über einen neuen Podcast, nämlich den Couchsurfer-Podcast, der genau heute offiziell das Licht der Welt erblickt.
Oh, Couchsurfer-Podcast,
genau.
Ja, Biertaucher, Couchsurfer,
genau.
Was kommt als
Coding
nächstes?
Teacher, drei Coding-Teacher, Internet, also derzeit stehe ich bei vier Podcasts.
Couchsurfer-Podcast was zu tun mit dem Couchsurfing?
Genau, ja.
Ah, wirklich?
Ja. Du brauchst einfach nur am Tisch sitzen bleiben und kriegst das Brühwarm von mir erzählt. Genau, und sonst habe ich keine großen Themen. Ich könnte ein bisschen weiter erzählen von dem Buch, was ich letztes Mal anbracht habe, aber ich nehme an, ich habe so viele Themen, dass ich das auch verschieben kann.
Das war aber eigentlich ganz nett.
Das war ganz nett, na gut. Und sonst, sonst habe ich eigentlich keinerlei Themen. Hast du irgendein Kino besucht oder irgendeinen tollen Tipp, was man mit Kindern machen kann oder Familienbelustigungen in Wien oder so? Irgendwas Soziales oder kulinarische Tipps werden immer gern gehört.
Leider nein.
Also, okay.
Wir dann schon was mit Kindern, aber nicht in Wien.
Nicht in Wien, okay.
Wir fahren meistens so Semmering gehen.
Ah, okay.
Am Wochenende war am Rathaus die Fahrradausstellung.
Genau, ja.
Ja, ich war dort. Also,
kannst du davon erzählen?
Ja,
okay. Dann haben wir ja jede Menge Themen. Wem liegt es denn am meisten am Herzen? Machen wir vielleicht dich als Gast zuerst. FH Complete. Was ist bisher passiert?
Stand für Fahr komplett die Version 3.2 ist.
Zuerst für die Hörer, die dich letztes Mal nicht gehört haben, müssen wir ganz kurz erklären, was FH Complete überhaupt ist und was, wo du arbeitest. Ja. Genau, wir haben ja so viele Hörer, die seither erst dabei sind.
Also FH Complete ist ein freies Campus-Management-System, in PHP geschrieben und PostgreSQL als Datenbank.
Also zur Verwaltung von einer kleinen Uni oder Fachhochschule?
Genau, es geht um ein Hochschuladministrationssystem, also vorwiegend für Fachhochschulen, es sind aber zwei Unis auch schon mit dabei. Wobei man schon sagen muss, dass diese zwei Unis schon ein Schulsystem haben, also wo der Studienplan sehr fix und nicht so frei wählbar ist. Also wenn man das Hardcore-Uni-System, dass man selber schauen muss als Studierender, welche Lehrveranstaltung besuche ich dieses Semester und melde mich an.
Aber das ist ja auch nicht der Sinn einer Fachhochschule.
Genau, darum hast du ja FH komplett für Fachhochschule.
Die meisten Universitäten gehen dahin.
Ja, das gibt es ja fast verschult.
Ja, ja, mir fällt das auf. Die Unis bekommen mehr und mehr so einen strikten Studienplan. Das heißt dann Empfehlung, welche Lehrveranstaltung wird empfohlen im Semester XY.
Wiener Gesellschaft, Sicherheit statt Freiheit.
Und die Fachhochschulen gehen Richtung Uni.
Ach so.
Ja. Da gibt es jetzt so viele Wahlmöglichkeiten und bla bla bla. Jetzt ist die werden lockerer.
Schleicht sich alles an.
Ja. Demnächst sind die FHs die höhergestellten.
Und das kommt jetzt 2018 in der europaweite Geschichte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass in Hochschulen die Anwesenheitspflicht fällt.
Auch in der FH?
Auch dann? In der FH.
Das heißt, dann musst du ja nicht einmal mehr hingehen.
Genau, dann gibt es einen Stundenplan wie in der Schule, aber selber sind mehr. Keine Ahnung.
Moment, ganz fällt? Das heißt, die darf es in dem Fach nicht mehr geben? Oder?
Du hast ja auch auf der Uni anwesend.
Ja, also zumindest bei Vorlesungen. Also. Also Übungen werden sicher.
Ja, natürlich.
Prüfungen.
Ich kenne kaum Vorlesungen, die mit der Anwesenheitspflicht, da hatte ich.
Auf den Fachhochschulen schon. Ne?
Ja, also ich meine jetzt an Universitäten.
Ja, das ist ja die Definition nicht. Einer Vorlesung, dass nicht dort sein muss. Nur verbindliche Übungen.
Interessant.
Okay,
also
und
das ist immer ein System.
Und da arbeitet sie ja schon länger dran an dem FH Complete.
Das gibt es seit 2004, also das war so der Grundstein damals.
Und das ist von euch vom FH Technikum ausgegangen?
FH Technikum Wien hat das damals. Also wir waren eigentlich auf der Suche nach einem System, dass wir halt von der Access-Datenbank einmal wegkommen sozusagen. Und das haben aber die anderen auch nichts Gescheites gehabt wie Access. Es hat damals gegeben, es gibt es heute auch noch, das heißt Campus Online, das ist von der TU Graz. Das haben halt für Universitäten in Österreich.
Ja.
Das ist in die Jahre gekommen, eine Java-Applikation.
Okay.
Wo die User Group eigentlich auch schon seit Jahren wartet auf ein neues Grundrelease.
Und das ist auch Open Source oder nicht?
Nein, das kann man sagen, das ist total auf Oracle-Basis.
Okay.
Also die Oracle-Lizenzen sind enorm, was die da zahlt. Und also für uns war das auch finanziell überhaupt nicht drinnen.
Ja.
Es wäre sowieso zu dick gewesen, also das ist ja doch sehr mächtig mit hunderten Features.
Genau, ihr wollt eigentlich nur eure Hörsäle und eure Studenten verwalten und eure
Noten. Und Raumplanung, eure Ressourcenplanung und so. Genau.
Und da ist also beschlossen, ihr programmiert es euch selber.
Wir haben das damals eigentlich gemeinsam mit der Fachschule BFI beschlossen, dass wir einen neuen Eigenbau starten und auf freier Softwarebasis.
Ja.
Das war so die Grundidee. Es hat aber die Fachhochschule BFI dann die Ressourcen einfach nicht gehabt. Jetzt haben wir es einfach allein gestartet.
Warst du da von Anfang an maßgeblich involviert oder bist du erst später dazu gestoßen?
Ich war eigentlich der Einzige. Ne?
Du warst der Einzige. Du bist die FH
Complete. Ich war die Community.
Und deshalb dieser Fokus auf freier Software.
Genau. Also das, was ich vorher gehabt habe, schon war ein Warenwirtschaftssystem. Da habe ich schon eine Access-Lösung abgelöst im Haus. Und der nächste Schritt war dann diese Stundenplanung.
Ja.
Wir haben ein Tool gehabt, das heißt von Grube und Peters in Stock raus an die vertreiben das wirklich europaweit für Hauptschulen oder Gymnasien.
Das Stundenplanerstellungstool.
Genau.
Ja. Und also was praktisch die Lehrer und die Klassen und die Räume matcht.
Das ist aber darauf ausgelegt, dass sich dieser Stundenplan jede Woche wiederholt.
Ja.
Das ist kein Kalender. Ne? Also das sind dann immer komplizierte Ausnahmen.
Ja.
Und das war das für uns auch dann mehr sinnlos. Es hat zwar so Features wie Pausenaufsicht und Gangaufsicht, das brauchen wir ja nicht. Und dann war 2005 schon das erste große Ding. Dieser Teil heißt Tempus, wo es um diese Raumplanung geht, also wo man konkret sagt, welche Lehrveranstaltungen...
Das ist jetzt von eurem Tool, das Tempus.
Genau, das ist der Teil.
Den habt ihr schon relativ bald gehabt.
War da eigentlich der erste Teil, was mit Campusmanagement
zu tun hat.
Und rund um diesen Teil ist das dann immer größer geworden. So Studierendenverwaltung, vom Interessenten schon weg. Und in der 3er-Version jetzt, also inzwischen ist es im 3.2, aber der große neue Punkt in der 3er-Version war Studienordnung, Studienplan, historisch aufbereitet. Vorher war einfach immer nur der aktuelle Studienplan in den Systemen. Und jetzt ist das...
auch historisch, ich glaube zur Lesionierung.
Genau. Also wann ist der Studienplan genehmigt, wann ist der Betrieb... Die Bewerber bewerben sich ja jetzt nicht für die Studienrichtung, sondern für den konkreten Studienplan.
Mit dem Studienplan.
Und genau, es war 3.2, das war vor einem Monat circa. Und die 3.3er-Version haben wir eben einschieben müssen, weil wir nicht alle Features für 3.2 fertig gebracht haben. Aber dass wir irgendwann diese Version, die wir jetzt seit 2 Jahren immer wieder hinausschieben, mit endlich Releasen haben wir ein paar Features dann doch gestrichen. Und eins, das was aber dringend ist, ist diese User-Defined Fields.
Ja.
Da haben wir aber jetzt nicht zugewartet, weil wir Postgres 9.4 dazu benötigen.
Als Datenbank jetzt.
Wir wollen die User-Defined Fields.
Ganz laut und nah beim Mikrofon.
Die Entscheidung, wie wir es lösen technisch, diese User-Defined Fields, war dann auch gleichzeitig die Entscheidung, dass wir es jetzt von PostgreSQL abhängig machen. Mhm. PostgreSQL hat ein Feature drinnen, also ein NoSQL-Feature, dieses JSON-B, also binär JSON, und vermischt so Features von NoSQL mit SQL. Mhm. Also man kann in einem Attribut JSON-Objekte speichern und innerhalb dieser JSON-Objekte Indizes anlegen, etc. etc. Und die sind sogar in der Performance besser wie zum Beispiel MongoDB, das ja eigentlich total NoSQL ist von Haus aus. Also das ist momentan, glaube ich, die einzige Datenbank, die...
Aber ihr seid jetzt nicht mehr datenbankunabhängig, also ihr braucht jetzt Postgres. Aber Postgres ist ja selber
freie Software, oder? Postgres ist frei, also das ist richtig frei.
Und man kann es auch mit Support haben, wenn man möchte, also für jeden was dabei.
Es gibt diese EnterpriseDB,
eben, genau.
Das ist die kommerzielle Firma dahinter, aber die Community rund um Postgres ist schon sehr, sehr frei. Also das ist wirklich durch die Welt verstreut. Ich glaube, der Typ, der diese Indizes-Algorithmen und so schreibt, ist ein Russ.
Das weiß ich gar nicht.
Der Gründer eigentlich ist der Bruce Momian. Den habe ich mal kennengelernt auf Hintergrund. Aber der ist so im Hintergrund. Das ist nicht so wie bei anderen.
Und euer System wird ja jetzt, also jetzt ist sozusagen die Version 3 rauskommen, oder?
Versteht genau, und die St. Pöltener haben ja, das war der erste
Kunde von euch, oder Partner,
der 2007 auf den Zug aufgesprungen ist. Und die haben nur die 2er-Version gehabt und sind von der nicht weggekommen, weil sie die 2er-Version so gepatcht haben. Diese Patches aber nicht ins Projekt rückgeflossen sind.
So nur geforkt und nicht...
Schnell, weil es halt schneller geht. Du musst ja, wenn du Features einbaust, das konfigurierbar machen, weil andere verbraucht das vielleicht. Das ist halt ein Entwickler, der die Ressourcen nicht hat. Und jetzt war eigentlich, also beim Projekt selber ist eigentlich darum gegangen, dass ihre Online-Bewerbungsgeschichte, dass da komplett was Neues bauen, also mit uns gemeinsam. Und wir haben das aber eben für FH Complete 3, das ist ein Plugin für die 3er-Variante. Und aus diesem Umstand heraus hat sich eigentlich das Projekt Update auf 3 ergeben, das viel aufwendiger war, wie dieses Online-Bewerbungsding.
Okay, ja.
Weil die komplette Architektur,
also mit ohne das Feature, das wollten hätten, wären sie jetzt immer noch bei der 2er-Version.
Sie wollten es aber nicht selber entwickeln. Sie wollten es wieder in der Community haben und dass das für andere auch benutzbar ist. Das ist ja auch ein Hintergedanke. Okay, ja. Die investieren jetzt ein Geld in die Online-Bewerbung und die anderen sollen auch was anderes haben. Umgekehrt ist die andere FH, die hat das BFI zum Beispiel ein super Verrechnungssystem.
Ja.
Das ist alles rückgeflossen ins Projekt.
Und hast du das Gefühl, dass sehen die Projektbeteiligten, also die anderen EVs auch, dass das vorteilhaft ist für sie?
Ja, so, die, die dabei sind, sehe ich schon viel. Keinen, der sagt, ui, das war ein Scheiß, wir müssen unbedingt eine proprietäre Software nehmen. Sie haben auch mittlerweile...
Sie haben auch eine höhere Sicherheit, dass das dann wer pflegt, den Code, wenn er frei ist.
Und sie haben jetzt verstanden, dass sie einen Entwickler brauchen.
Also sie wollen jetzt, ihr wollt jetzt fix...
Die Burgenländer haben jetzt fix einen angestellt, schon seit einem Jahr. Da kommt schon langsam ein Schuss. Sehr gut aus, danke. Und die Sigmund Freud Universität, das ist ja...
Privatuni in Wien, oder?
Ja, ja, das ist ein Traumkunde. Auf der einen Seite, weil die so in ganz Europa vertreten sind. Auf der anderen Seite sind sie aber so schnell gewachsen, dass diese Organisation...
Sind sie nicht nachkommen mit ihrem Erfolg?
Ja, also da jeder Studiengang macht ganz was anderes. Das einfach, also es war uns unmöglich, eine Instanz von der Fakultät für die komplette Sigmund Freud ohne.
Ja.
Also die Mailänder haben eine eigene Instanz.
Okay, okay. Ja,
so
ja.
Einfach, also es ist nicht so mandantenfähig, wie es die brauchen.
Ja, ja.
Da hat wirklich... Die Mailänder sind komplett anders aufgestellt wie die in Wien.
Und die verwenden aber auch EV-Complete.
Ja, aber noch nicht in allen Standorten.
Ah, okay,
also Mailand und Wien schon. Aber es fehlt noch Berlin, Linz, Paris, Ljubljana. Die Standorte fehlen noch. Und die haben jetzt gerade eine Ausschreibung laufen, die stehen jetzt auch an Entwicklern. Die haben schon jetzt auch bemerkt, so Kleinigkeiten, ja, Spezialanpassungen, ist gescheiter, wenn sie es selber machen.
Und siehst du das gegeben, dass dann dadurch, dass es eine freie Software ist, diese verschiedenen, von verschiedenen Unis angestellten Entwickler trotzdem sich gegenseitig, also die Patches wieder weiterreichen?
Das ist die Herausforderung.
Also musst du da nachlaufen, oder?
Also der Burgenländer war letztes Mal wieder bei uns. Das dauert natürlich eine Zeit, bis der das Komplettsystem im Gehirn hat, weil es ja auch so gewachsen ist. Da sind die neueren Teile schon mit Codeigniter im Unterbau, aber da gibt es noch alte Bereiche, die ganz primitive PHP-Skripte sind. Es ist noch nicht... wir haben es nie geschafft, dass wir sagen, alles neu mit neuer Architektur.
Das ist auch ein Risiko, das geht meistens schief.
Du bist ja dann nicht fertig.
Ja. Und vor allem, du hast ja nichts davon. Du hast viel Zeit verbraten und Geld, aber das ist kein messbares Ergebnis.
Aber das stimmt auch nicht ganz, weil Neuanfang bedeutet, dass man es sauber macht und das heißt einfacher anlernen und man vermeidet direkt von vornherein.
Ja, aber es zahlt sich nur aus für die nächsten, also für die Zukunft dann, dass dann vielleicht für die spätere Updates besser gehen. Aber erst einmal hast du nur viel Geld investiert für jetzt keine messbaren Features.
Ja, es ist eine Investition, die ziemlich teuer ist und schief gehen kann. Ja. Also das muss man sich immer reiflich überlegen und wenn, ist es besser, größere Teile immer auszutauschen gegen was Neues. Als, aber die Basis zum Beispiel auszutauschen, ist immer ein großes Problem.
Ja, das, also mit dem St. Pölten-Projekt, das war jetzt das erste Teil, das alles über die API macht.
Okay, ja.
Also die anderen Dinge, wie eben das Tempus, was ich eingangs erwähnt habe, für die Stundenplanung, das ist noch so im Core drinnen. Also der Core ist noch viel zu dick. Und jetzt haben wir nach und nach den Core über die API auslagern, dass diese, wir haben ja für verschiedene Benutzerrollen unterschiedliche Tools, die auf die Daten zugreifen. Jetzt hat die Studiengangsadministration ein eigenes Tool, das aber auch voll im Core drin ist. Und das muss alles raus und da schauen wir, dass wir über die API und wenn das dann erledigt ist, können wir wirklich sagen, wir haben einen schlanken Core, der auf Codeigniter basiert und die verschiedenen Teile, die dann Daten nur anders aufbereiten, können wir ja dann die Technologien auch wieder unterschiedlich gestalten.
Aber wenn ich das richtig verstehe, du leitest jetzt eigentlich ein, oder bist Community Manager sozusagen von einem freien Softwareprojekt, das verteilte Entwickler hat, die aber voll bezahlt werden vom jeweiligen direkten Auftraggeber.
Die Fachhochschulen haben ihre Entwickler, die da mitarbeiten.
Das heißt, die werkeln eigentlich alle an ihren eigenen Forks und müssen die nicht unbedingt wieder zurückspielen.
Also das, was eben leider nicht immer so wie jetzt die St. Pöltener, die das aber dann nach Jahren sehen, die Rechnung bezahlen, weil der hat jetzt den Aufwand gehabt, weil der Bernhard, also der schwitzt, glaube ich, heute auch noch, der hat die letzten Wochen und Monate nur Zeit verbracht, diese ganzen Patches, die er in der Zweierversion gemacht hat, auf die Dreier. Also das, was dem Gesamtprojekt ja auch wieder zusätzliche Gefahrenquellen, weil die, mhm, er hat ja dann in Teile der Software Probleme, die mit dem Online-Bewerbungstool überhaupt nichts zu tun, ja, haben. Und dann sind die leider angefressen im Haus.
Mhm.
Der spielt die Patches ein, die neue Version.
Ja, und das geht irgendwas nicht.
Dann geht das nicht, was, mhm, aber mit dem eigentlichen Ding nichts zu tun hat.
Mhm. Also, habt ihr eine eigene Testabteilung oder wie tut ihr das? So eure Studenten oder habt ihr eine Klasse?
Die Studenten sind die Tester. Aber ohne Witz gibt es viele Lehrveranstaltungen, wo es um Security geht, mhm, wo es dann die Studenten auf CFA komplett loslassen.
Also ob die was finden.
Genau, oder? Da, mhm, haben wir schon ein paar so SQL-Injection-Löcher oder so, mhm, gefunden. Also, das, ich hoffe, die sind jetzt schon gefixt. Weil das war, also vor ein paar Jahren waren da tatsächlich noch, mhm, SQL-Injection-Löcher. Nein, wir haben keine eigene Testabteilung. Wir haben lang versucht, selber die Tests zu schreiben. Mhm. Also wir machen es nach wie vor selber, wissen aber, dass das nicht sinnvoll ist. Mhm. Also der Entwickler, der sich für den eigenen Teil einen Test schreibt,
ja,
vernachlässigt das einfach. Also wir haben automatisierte Tests, mhm, die aber sicher unzureichend sind. Mhm. Das traue ich mir gar nicht hinschreiben, dass man...
Mich interessiert das Community Management. Du hast ja keine rechtliche Handhabe jetzt, dass du jetzt, was weiß ich, einem Entwickler in Mailand sagst, der so jetzt seine Patches, was er da gemacht hat, euch zurückspielen. Wenn er nicht, nein, will, muss er ja nicht. Das ist ja
nicht,
auch nicht von der Lizenz her. Ne? Wie machst du das dann konkret? Organisierst du dann irgendwie Treffen oder versuchst du eine persönliche Beziehung, genau, herzustellen oder fährst, ja, ja, runter oder macht ihr ja, so gemeinsame, gibt es eine FH Complete Con, also machst du so eine Konferenz, wo alle kommen dürfen?
Genau. Also wir haben für Wir sind eine Google Plus Gruppe,
ja,
da sind die drinnen. Das meiste passiert aber eigentlich telefonisch.
Mhm.
Also irgendwer ruft an.
Also du kennst eigentlich alle persönlich?
Ich kenne alle persönlich.
Ja.
Und der da viel mehr drinnen ist tatsächlich in der Entwicklung, ist inzwischen der Andreas Österreicher. Der ist momentan der im Core am meisten Bescheid weiß.
Mhm.
Ich bin da schon fast...
Mhm.
Ich kenne schon noch die Architektur, aber ich tue im Detail gar nicht mehr,
ja,
die Sachen programmieren.
Okay, ja.
Und einmal im Jahr haben wir ein Treffen.
Okay, ja.
Und da schauen wir immer, dass wir eine Bezirkshauptstadt uns wählen.
In Österreich jetzt?
In Österreich,
oder?
Mhm. Also in Steyr waren wir, mhm, schon. Heuer haben wir es noch nicht entschieden, das Datum ist fix, Ende, mhm, Juni, aber der Ort ist noch nicht fix. Fix ist aber, oder der einen Vorschlag gibt es, der wird es wahrscheinlich... dass man irgendwo in der Ramsau, wenn man mit der Zipline, wollen wir da mal rüberfahren.
Also der Ort hat jetzt nichts mit einer konkreten FH, mit einem konkreten User zu tun?
Nein.
Sondern ihr wollt einfach
nur wichtig,
eine schöne Location? Okay, ja.
Wir haben bei den FHs andere Treffen, die IT-Leiter treffen, und die ist immer auf einer FH.
Okay, ja.
Da ist es so interessant, dass man sieht, wie die anderen FHs die IT aufgestellt haben. Aber in dem Fall schauen wir, dass wir wegkommen vom Alltagsgeschäft.
Also eher, da geht es eigentlich eher ums Soziale, ne?
Ja, passt. Wir haben keine fixe Agenda, wo wir sagen, also die Agenda ist immer gleich.
Bier trinken.
Was ist das Aktuelle? Bier trinken und essen. Und also, was ist das Aktuelle? Also 3-2 wäre heuer.
Aber eigentlich, wenn ich das richtig kapiere, funktioniert die Kooperation eigentlich übers Persönliche. Also du schreibst jetzt nicht Briefe an die Geschäftsleitung von Mailand, dass die ihrer IT sagen soll, nein, sie sollen bitte, nein, den Badge auch wieder zurückliefern.
Nein, also das kriegt auch unsere Geschäftsführung gar nicht mit. Die vertrauen uns da halt.
Okay, ja.
Also wenn da die Geschäftsführung, es gibt schon immer wieder Kritiker, die sagen, hey, wir dann da entwickeln und schenken das her, das geht ja nicht. Aber das sind meistens neue, die neu dazukommen und das immer hinterfragen und auch von freier Software überhaupt keine Ahnung
haben. Gibt's das, wir haben jetzt 2017, ist das auch auf einer technischen Hochschule immer noch ein Phänomen, dass so Leute gibt?
Ja, ja. Die können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass das, also die wissen gar nicht, dass es freie Software gibt. Ja, das geht ja nicht. Das muss man ja zahlen. Ne? Das kostet eh was, ist eh nicht so, dass das gratis ist. Man muss das ja trotzdem betreiben. Und, aber wenn man es einem dann vorrechnet, wir haben ja gute Vergleiche mit zum Beispiel Campus Online, das ist das TU Graz-System proprietär. Die das betreiben, müssen ja trotzdem diesen Second- und Third-Level machen. Und dann brauchen sie wieder die gleiche Anzahl Personen.
Leute, ja.
Bei uns macht der Entwickler gleichzeitig Third-Level-Support. Und der kann es am besten.
Ja.
Also einen besseren Third-Level-Support gibt es gar nicht wie der Entwickler selber. Und das glaube ich, also wenn man es einer dann zeigt und vorrechnet, dann begreifen sie es schon.
Bist du jetzt aus dem deutschsprachigen Raum auch schon draußen oder in Deutschland hast du
das selber gesagt? Das ist nur wieder am Laufen, das zahlt sich ja. So komisch in Leipzig.
Ja.
Da haben wir nämlich ein Problem gehabt, die sind zu 100% Tochter von der Deutschen Telekom. Mhm. Und die Deutsche Telekom hat gesagt, wir sind als Firma viel zu klein, dass wir denen irgendwas verkaufen.
Mhm. War es ja nicht würdig.
Genau, also wir haben ja keine 25 Entwickler oder so. Mhm. Also die schauen rein, aha, das Firmenkonstrukt passt nicht in einer. Also die kaufen bei uns nichts. Also eigentlich verkaufen wir nur Dienstleistungen dahinter. Mhm. Also Einschulung, Anpassung, Projektleitung. Die ist der Drätseln, die immer dumm. Weil eigentlich hat es schon die Analyse gegeben, also es gibt einen genauen Projektplan etc. Mhm. Und jetzt sagt die Deutsche Telekom, dass für die wirkliche Implementierung des Systems auf der FH Leipzig
unsere Firma
noch so gar nicht passt.
Ihr habt eine extra Firma dafür gegründet?
Nein, wir sind die Fachhochschule Technikum Wien. Aber wir sind ja keine Entwicklerfirma oder Softwareherstellungsfirma, wir sind eine Fachhochschule.
Okay, und Sie zählen sozusagen die Entwickler und nicht den.
Genau, die schauen rein,
das Budget von der
Techniker sind da angestellt. Und bei uns sind angestellt sind Lehrbeauftragte. Aber
in diesem Fall müssen Sie aber alle Hochschulen, die es einsetzen, zusammenrechnen. Das heißt also, das
ist wieder keine Firma, es ist noch mehr dezentral.
Ihr seid nicht ein Unternehmen mit 25 Mann, sondern ihr seid 25 Unternehmen mit jeweils einem Mann, so ungefähr.
Ja, da hat ja jede andere Formalkriterien. Wir haben ja zum Beispiel die zwei Fachhochschulen haben eine Ausschreibung gemacht. Das waren über die FAU und NEOM. Ah, da kann ich auch noch was Spannendes dazu. Also interessant. Und
laut.
Bei der Ausschreibung FAU und NEOM damals, das ist jetzt inzwischen fast 5 Jahre aus, haben wir aus Formalgründen auch gar nicht mitmachen dürfen. Mhm. Weil wir eben. Da waren es die Zahl 25 im Kopf.
War es ja zu klein.
Dort waren es du musst mindestens 25 Softwareentwickler angestellt haben. Und bei dieser Ausschreibung darfst du auch keine Bittergemeinschaft gründen. Mhm. Also zum Beispiel die FH Vorarlberg hat das schon erlaubt. Mhm. Die haben zwar auch so Formalkriterien gehabt, aber auch die Erlaubnis, du darfst als Bittergemeinschaft auftreten. Also du kannst 3 Firmen die zusammentun. Und da haben wir dann mit der Firma Beko gemeinsam halt anbieten können. Weil Beko die Ressourcen hat, wir haben das Know-how und hat das funktioniert. Da sind wir ganz knapp im Finale dann erst gescheitert. Und
aber die meisten Anwender, die du hast, sind jetzt in Österreich, habe ich das richtig verstanden?
Die im Betrieb sind, sind alle in Österreich.
Okay, ja.
Außer wenn man Mailand SFV dazu, das ist eigentlich eine österreichische Firma, die hat in Mailand einen Standort.
Und seid ihr schon mehrsprachig, also vom User-Interface und so?
Wir sind mehrsprachig und im Einsatz sind 3 Sprachen, Deutsch, Englisch und Italienisch.
Ist schon im Einsatz, okay.
In Mailand ist es ein Italienisch im Einsatz. Ich weiß nicht, wer das übersetzt hat. Oder ich weiß nicht. Okay. Ja, es gibt es ist nicht alles mehrsprachig, das Backend für ein System Admin ist einsprachig.
Ja, natürlich. Das Englische Frontend muss ja
Ja, und der Programmierer, wir haben leider bei den Variablenbenennungen etc. sehr oft die deutsche Sprache verwendet.
Ja, deutsche Variablen. Ja,
das, wenn man mit der Englischen, das hat sich dann wieder gespießt mit was. Also ich finde ja das persönlich sehr praktisch, wenn man die Programmiersprache fast immer in Englisch hat.
Und dann weiß man sofort,
dass die Variablen in Deutsch hast, das ist ja super leserlich, aber natürlich weil wir haben jetzt einen englischsprachigen Entwickler dabei. Mhm. Der lernt jetzt erst Deutsch, der kommt natürlich mit den Variablen, weil das heißt halt dann Bewerber oder Studiengang, das ist für den die Hölle. der liest da die Klassenbezeichnung. Ja, das ist alles Deutsch. Also
einmal SED drüber jagen.
SED?
Ja, der Stream Editor.
Ah, den kenne ich gar nicht.
Achso, nee, SED, das ist ein Kommandozeilentool, mit dem man verzeichnisweit oder eigentlich nur auf Dateibasis Regular Expressions ausführen kann. Also Substitions und man kann aber auch auf ein ganzes Verzeichnis bei ihm anwenden.
Ich meine, es gibt ja Entwicklungsumgebungen, wo du Variablen-Namen durch den ganzen Code ändern kannst.
Okay, damit kenne ich mich nicht aus, aber stimmt.
Aber das so ist sicher allgemeiner dann möglich, mit, egal welcher Sprache. Weil die FH Joanneum, die vor 5 Jahren über Ausschreibung sich für die Datenlosen entschieden haben, die bis heute nicht in Betrieb sind und inzwischen das Projekt rückabgewickelt wird.
Aber wie verwalten die jetzt ihre Studenten überhaupt?
Die haben vorher eben so ein eingeschnitztes System gehabt, auf Access-Basis, wahrscheinlich ein MS-SQL-Server im Hintergrund, und das wollten sie halt ablösen. Und
De facto tun sie es jetzt immer noch mit dem, oder?
Die sind immer noch im Altsystem, und da sind aber Millionen reingeflossen in dieses Projekt. Also ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, wie das mit der Rückabwicklung, aber das ist gestorben. Also die FH Joanneum hat.
Das heißt, die werden wieder reif für euch, oder?
Na, das war jetzt peinlich. Wir haben damals das Preise Angebot geschickt mit 300.000. Und sie haben ja. Wir sind ja gar nicht.
Ich würde jetzt da draufschreiben, 1 Million.
Nein, ich habe keine Ahnung, was das die jetzt tun, aber die sind einmal jetzt einmal. Die müssen jetzt intern einmal klären, was da schiefgelaufen ist. Natürlich geben sie die Datenlosen die Schuld, aber also soweit ich kenne den IT-Leiter, die haben schon, also die Datenlosen haben ständig die Projektleitung gewechselt, die Techniker vor Ort waren dauernd neue, also die mit Fluktuationsproblemen zu kämpfen haben. Und jetzt haben die immer wieder von vorn begonnen mit dem Projekt. Und die Vorarlberger haben nämlich in ihrer Ausschreibung genau diese Erkenntnisse und Erfahrungen gleich in der ersten Stufe drin gehabt, wo man konkret Personen nennen muss, die also die technische Projektleitung, Prozessleitung haben. Und man zahlt dort Strafe, wenn man den wechseln will. Also das ist quasi ganz wichtig in dieser Ausschreibung, es fällt gleich auf als ersten Punkt, dass da wichtige Schlüsselfunktionen im Projekt, die müssen bekannt sein, da müssen die Referenzen genannt werden. Das war ganz wichtig in der ersten Phase dieser Ausschreibung. Und da sind von 11 Anbietern nur 4 in die zweite Phase gekommen. Aber die starten jetzt erst mit der Implementierung und da sind wir schon gespannt, wie es denen geht, weil ich kenne das Ganze eher aus der Baubranche, nicht weil ich aus der Baubranche komme, aber wir bauen auch, dann auch Gebäude bauen für die Lehre. Und in der Baubranche ist das üblich, leider Gottes, dass man bei so Ausschreibungen
das billig reinfasst und dann
einmal Punkte sammelt und man liefert alles. Du musst ja alles liefern, dann kriegst du die höchsten Punkte. Der Preis, da kannst du nicht drauf fahren. Und dann ist in der Ausschreibung ganz genau definiert, wofür man wie viel Strafe zahlen muss.
Achso, das wird schon
einkalkuliert. Das wird vorher kalkuliert und dann wird das geliefert, was leicht zu liefern ist und für den Rest zahlt man Straf und dann macht man immer noch Gewinne. Und so läuft es und die Datenlotsen haben das genauso gemacht und die Vorarlberg, befürchte ich, werden das gleiche Schicksal erleiden, weil die, die was gewonnen haben, haben in diesem Feature-Katalog 100% angekreuzt.
Du meinst, das ist an sich schon unrealistisch?
Das gibt's nicht. Da ist zum Beispiel dabei die österreichische BIS-Meldung. Das ist die Datenmeldung ans Ministerium. Die haben noch nie in Österreich das System eingesetzt. Also wie sollen die haben?
Die müssen es entwickeln. Und wenn sie es nicht tun, Strafe zahlen.
Ja, das wäre so die Doppelung und fertig. Weil das ist extrem
aufwendig. Das ist der Vergleich zwischen Bauwirtschaft und Software.
Ja, so läuft das. Das ist das Problem, Systemproblem der Ausschreibung. Der Auftraggeber will sich irgendwie in Sicherheit wiegen.
Ja.
Da ist eine Rechtsanwaltskanzlei dabei und dann wird das natürlich, ja, kannst dann 0 oder 2 Nuller hinten dranhängen, was das dann kostet, weil du nur den Overhead bezahlst. Ja. Und du bist zwar dann abgesichert irgendwie mit Penale etc., aber was hast du denn zum Schluss? 5 Jahre vergeudet, Geld ist trotzdem weg, ein bisschen was kriegst du zurück. Wenn es irgendwie gut geht, okay, dann kann man es ja. Aber ich sage da den allgemein, jetzt komme ich zum Schluss wieder zurück auf den freien Software-Gedanken, halt schade und Schwachstelle bei vielen IT-Leitern, die einfach nicht die Verantwortung übernehmen wollen und dann über so eine Ausschreibung.
Also,
und da kaufen sie lieber das Teuerste, bevor sie selber irgendwas riskieren, weil dann können sie sagen, ja, wir haben eh den Industriestandard, dann nehmen wir halt Oracle und dann nehmen wir Microsoft.
Das ist zu viel.
Durch die Bank sind die alle so gestrickt. Jeder schaut nur, dass sein Arbeitsplatz gesichert ist. Formal kann man ihm nicht an. Er hat das alles formal korrekt und über den Rechtsanwalt begleitet. Und Also der würde ja nie, in Vorarlberg war genau die Entscheidung. Der IT-Leiter hat sich nicht entscheiden getraut und der Geschäftsführer auch nicht. Und dann haben sie eine Ausschreibung gemacht. Und ja, nehmen sie gleich. Aber das sind alles Steuergelder und darum. Also ich finde es doppelt schade. Erstens, weil die freie Software dann nicht zum Zug kommt. Und zweitens, weil es ein Aufgabe kostet, das ist ja der Steuerzahler.
Und weil ja auch dann die Institution als solche, die Schule, nichts über freie Software lernt. Weil ich nehme an, bei euch jetzt ist zumindest in der Verwaltung jetzt ein Wissen da, ihr managt sehr ein freies Softwareprojekt jetzt. Ne? Und ich denke, das wird ja irgendwann dann auch Bezug haben zur Lehre. Zumindest hat es ja, wenn Sie jetzt schon sagt, dass eure Studenten das testen, ne? Da kommen die ja zwangsläufig mit einem freien Softwareprojekt in Berührung. Ihr bildet sozusagen als Institution ein bisschen Skills aus in die Richtung.
Ja. Also vor allem in der Informatik, die haben dann in die Übungen, wenn sie zum Beispiel Web-Applikationen bauen, dann verwenden sie PHP, Apache und so weiter. Also die würden jetzt nicht in der Übung mit .NET. Die lernen schon .NET, aber nicht in diesem Web-Applikationsbereich. Also da sind wir schon durch FH Complete ein bisschen ein Vorbildgedanke. Und was uns schon sehr hilft, ist eben, dass da mehrere Hochschulen dabei sind, weil das ja intern jetzt auch diese positive Stimmung, das funktioniert, weil andere FHs setzen das auch ein. Sonst wüssten wahrscheinlich unsere Administratoren, also nicht IT-Administratoren, sondern Studiengangsadministratoren, gar nicht, dass FH komplette freie Software ist. Weil da können wir nur 100-mal frei draufschreiben, wenn nur wir das nutzen.
Na cool. Du hast gesagt, du hast derzeit eine Stelle gesucht.
Wir suchen dringend.
Also wir als FH-Technikerin
suchen dringend Linux-Server-Administratoren.
Also vielleicht mehrere sogar.
Konkret sind es zwei. Wir brauchen einen Junior und einen Senior. Wir haben zwar für einen Junior ein paar Bewerber. Eigentlich ist nur einer, der irgendwie das Formale erfüllt. Aber im Senior-Bereich, also irgendwer mit Erfahrung, haben wir überhaupt noch keinen Bewerber. Also der Markt dürfte momentan sehr dünn sein. Oder unsere Ausschreibung ist nicht angekommen. Vielleicht hat es einfach niemand gelesen. Das Gehalt ist so mist, das kann er kommen.
Wenn man sich dafür interessiert, findet man das auf der Homepage von FH Technikum? Oder?
Ich hoffe, das weiß ich gar nicht. Die Ausschreibung geht immer über so ein. Also auf der Homepage wird sicher drauf sein. Das ist also eine Briefkastenfirma, die das in mehrere. Die heißt so. Also das ist nicht so eine Briefkastenfirma, wie man es im Geldwäsche-Dings. Die heißen. Das hat irgendwas mit Briefkasten zu tun. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber die kümmern sich dann darum, dass in diverse Zeitschriften und so das ausgeschrieben wird. Genau, da sollte man bitte melden. Also wichtig war Linux-Erfahrung im Serverbereich und Freude mit freier Software. Das wäre wichtig. Also schon der Gedanke mitgetragen werden.
Cool. Okay, na super.
Und den Kernel Source Code sollte man halt auswendig können.
Unbedingt. Dann bin ich ausgeschieden.
Das heißt, du hältst uns auch weiter am Laufenden, wenn es neu ist.
Es darf auch FreeBSD auch sein.
Den Kernel Code auswendig.
Okay. Und es kann auch der Hurt sein. Wenn es unbedingt der Hurt sein muss, dann.
Passt. Okay. Stefan, bevor du einschlafst, du hast ganz viel zum Erzählen gehabt, hast du gesagt.
Dann hänge ich mich an dein PostgreSQL auf, nachdem ich das ja auch verwende für mein Panoptikum und ich letztens ein bisschen Zweifel mit der Volltextsuche gehabt habe. Also am Anfang habe ich einfach nur Select Queries geschrieben mit iLike und so weiter. Das war nicht so ganz das Wahre, weil man erwartet heutzutage bei einer Suchmaschine, wenn man mehrere Begriffe eingibt, dass dann zunächst einmal gesucht wird nach einer Und-Verknüpfung all der Begriffe und wenn das nicht zum Ziel führt, dann halt einzelne Begriffe weglassen, also so ein gemischtes Und-Oder.
Wie heißt
und so.
Das, worüber du jetzt erzählst?
Volltextsuche.
Volltextsuche, okay.
Volltextsuche. Oder Suchmaschine, im Prinzip das Gleiche. Auf jeden Fall Also am Anfang habe ich das so ein bisschen selber gestrickt und bin relativ schnell am Ende meines Know-hows gelandet und habe mir dann, schließt man ein bisschen in der Doku nach, PostgreSQL kann Volltextsuche. Juhu! Also habe ich gelernt,
bitte? Ja, bin ich neugierig.
Habe ich gelernt, was der Volltextsuchindex kann und so weiter. Also man kann Indizes dazu anlegen. Und das erste Dilemma, zu dem ich gestoßen bin, ist, also das gibt einem dann zum Beispiel so Features, wenn du hinschreibst, ich suche nach Max und Moritz, dann erkennt die Suchmaschine, dass das Wort und ein nicht relevantes Wort wirklich ist, also ein sogenanntes Stop-Word, und das wird dann ignoriert, weil in der deutschen Sprache kommt quasi überall und vor, und darum sucht man gar nicht nach dem.
So wie Artikel, der
die genau, hat, ja. Also solche Stop-Words zum Beispiel lässt man aus. Und das bedingt aber implizit, dass die Suchmaschine weiß, in welcher Sprache gesucht wird.
Ah ja.
Das Problem bei meiner Datenbank ist, dass da aber Podcasts drinnen sind in allen möglichen Sprachen und ich bei vielen von den Podcasts nicht einmal weiß, in welcher Sprache die sind, weil es im Feed nicht deklariert ist.
Ja, manchmal ist die wichtig und manchmal nicht.
Genau, weil manchmal heißt es im Englischen die und nicht, dann ist das ganz was anderes. Also hatte ich das Problem damit der Suche und diese Postgres-Volltext-Suchindizes sind sprachspezifisch. Oder mit anderen Worten, das Konzept ist für mich nicht brauchbar. Aber Postgres unterstützt noch etwas anderes, das heißt Trigram-Indizes. Da indiziert man nicht sozusagen nach Worten wie beim Lexikon und sucht da drinnen nach, sondern man indiziert drei Zeichenkombinationen. Also immer drei Zeichen von jedem Wort werden genommen und immer ein Stück weiter und ein Stück weiter. Und für jede dieser drei Zeichenkombinationen wird ein Index-Eintrag angelegt. Und auf die Art und Weise kann man auch Suchen deklarieren. Funktioniert auch alles recht hübsch. Solange man auf die Idee kommt, nur nach oder mit oder-Verknüpfung zu suchen, dann funktionieren die Indizes super. Wenn man aber mit und das suchen will, dann ist man da auch am Ende der Fahnenstange. Das heißt, die Trigram-Indizes waren, solange die User nicht von mir verlangt haben, dass man mit und verknüpfte Begriffe auch suchen kann, super,
ja, sauschnell. Das ist, glaube ich, das, was man am liebsten
haben will. Aber das ist das, was man am liebsten haben will.
Oder ist.
Dann habe ich da kurz drüber nachgedacht, ob ich das selber implementieren will und dann dachte ich, nein, jetzt machen wir es halt doch gescheit. Also ursprünglich war die Idee, ich wollte eben nicht von dem Postgres weggehen, ich wollte eben so ähnlich, wie du das formuliert hast, super, dass man im Tool bleiben kann und man nagelt sich zwar auf Postgres sozusagen fest, aber man braucht nicht ein extra Tool. Aber ich habe eben für mich relativ schnell gesehen, mit dem Postgres komme ich nicht weiter, ich habe mir die Doku noch einmal reingezogen. Ich verwende es weiterhin als Datenbank, aber nicht für die Volltextsuche und habe evaluiert andere Möglichkeiten. Also ganz konkret Suchmaschinen. Und im Prinzip bin ich über vier drüber gegangen und alle vier sind freundlicherweise Open-Source-Projekte. Das eine ist relativ alte, mittelmäßig bekannte Geschichte, das ist Solr, geschrieben S-O-L-R, basiert auf einer Suchmaschine namens Lucene. Beides sind Apache-Projekte und das ist so das, wenn man in Wikipedia was sucht, warum dann was schnell gefunden wird, das ist Solr, also das ist eine Suchmaschine dahinter. Oder wenn man sowas selber installiert, so ein MediaWiki, installiert man meistens eine Solr-Suchmaschine dahinter. Eigentlich coole Geschichte, nur ein bisschen eine sperrige Sprache, diese ganze Geschichte. Ich habe es schon mal verwendet, also so für Wikipedia, also für MediaWiki und so, funktioniert ganz super, aber so zum selber programmieren, so wirklich hübsch ist das Ding eigentlich nicht. Wie funktioniert sowas grundsätzlich, so eine Suchmaschine? Man nimmt sich alle Dokumente her, also bei mir wären das eben die Datenbank-Einträge und schickt die an diese Suchmaschine und sagt, das sollst du wissen und wenn gesucht wird, dann finde eben die richtigen Sachen und liefere mir die Daten zurück, dass ich dann eventuell die Daten wieder aus der Datenbank anreichen kann. Also man schickt nur das in so eine Suchmaschine hinein, wo auch wirklich gesucht werden soll und nicht alle beliebigen Felder.
So. Im Prinzip ist das auch schon ein Indizieren.
Das ist auch schon ein Vorwegnehmen der Indexstruktur in letzter Konsequenz. Genau. Seite, was ich mir angeschaut habe, ist Elasticsearch. Das ist ein bisschen ein Hipster-Projekt oder Produkt. Das kennen relativ viele Leute, weil es halt jetzt in vielen neuen Sachen zugrunde liegt. Die wenigsten wissen, dass das auch auf Lucene basiert als Suchmaschine. Die verwenden also eigentlich den gleichen Suchkern drunter. Sie haben nur eine hübschere Abfragesprache sozusagen oben drauf gebaut und dann rundherum die Firma Elastic, das ist die Firma, die das entwickelt, rundherum eine ganze Menge Tools zum grafischen Auswerten oder zum Einlesen von Logfiles, also Logstash ist das zum Einlesen von den Logfiles, Kibana ist das für die hübschen grafischen Auswerteinterfaces fürs Reporting hinten noch. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal verwendet gehabt, Elasticsearch, und eigentlich war ich nicht so ganz glücklich damit zufrieden, aber ich habe zumindest Erfahrung gehabt. Und so, dass man Gefühl hat für die Abfragesprache, das sind so JSON-Strukturen, die man da hinschickt und man kriegt JSON-Strukturen zurück. Also etwas, was menschenlesbares ist, menschenlesbar ist, das heißt, es ist auf die Art und Weise relativ leicht zu debuggen. Und das die nächste, die ich mir angeschaut habe, ist Sphinx. Ich weiß nicht, ob ihr das als Suchmaschine kennt. Das, was ich bisher gesagt habe, das war alles in Java geschrieben. Ja. Das heißt, das ist zwar so quasi vorkompiliert, nicht in Bytecode, aber nichtsdestotrotz ist es halt Bytecode und es ist nicht C. Mhm. Sphinx ist in C geschrieben. Das ist einmal ein schönes Argument, was die Geschwindigkeit angeht.
Oh, das erinnert mich.
Das zweite schöne Argument für Sphinx ist, Sphinx hat auch versteht was von dem Konzept einer Datenbank. Also du kannst Sphinx sagen, indiziere meine Datenbank MySQL sowieso, dort die Tabellen sowieso und tu das einfach. Also nicht, ich schicke aus meiner Applikation die Daten von meiner Datenbank in die Suchmaschine, sondern die Suchmaschine holt sich alle Daten, nachdem ich einmal deklariert habe, was sie sich regelmäßig holen soll und kümmert sich darum selber.
Regelmäßig, das heißt, Updates müsst ihr selber erkennen können.
Ja, und zwar funktioniert das auch deswegen, weil MySQL sowas kann. Also das kennt das auch vom Konzept her. Das habe ich auch dabei gelernt, MySQL, der MySQL-Agent, den man hat, oder der Client.
Der pusht dann.
Der spricht nicht nur SQL quasi und schickt SQL-Daten, sondern das ist ein relativ generisches Format, was alles Mögliche tun kann, unter anderem eben auch Sphinx-Datenbanken befüllen. Also auf die Art und Weise über dieses Protokoll wird dann im Hintergrund auch das wieder benachrichtigt, dass sich das die Daten holen soll. Also man muss im Endeffekt das nur einmal konfigurieren und das hält sich dann sozusagen synchron.
Aber nur mit MySQL.
Nur mit MySQL. Aber eigentlich auch mit Postgres, aber dann ist es ein binäres Protokoll, das zwar dokumentiert ist, das ich aber eigentlich keine wirkliche Lust hatte zu lesen und zu lernen. Das
ist nicht so schwierig.
Ja, aber ich hatte keine Lust dazu, weil...
Okay, ich habe mich nämlich schon mit beschäftigt.
Und noch dazu gibt es eigentlich ganz neu in der letzten Fassung auch ein REST-Interface, wo man das Ganze eben durch HTTP-Requests machen kann. Das ist aber allerdings zurzeit im Status Work in Progress.
Und Proof of Postgres Concept. Oder?
Eigentlich egal für was.
Sphinx.
Für Sphinx an und für Sphinx.
Also ein REST-Interface für Sphinx.
REST-Interface für Sphinx und das könnte sich dann über das wieder die Daten von Postgres holen.
Postgres hat ja auch die X-Logs, das wäre am gescheitesten überhaupt. Dann bräuchte er nur die zu importieren, die neu sind.
Ich wüsste, das ging ja auch, aber... Ja, es gibt, im Prinzip könnte ich sie auch aus der Datenbank befüllen, das wäre gar nicht so tragisch. Das, was mich am meisten getriggert hat dran, eigentlich war die Geschichte C und sauschnell heißt die ganze Sache. Aber nichtsdestotrotz wäre es wieder komplett neue Erfahrung, weil mit von Sphinx habe ich halt gelesen und recherchiert und das hat einen guten Ruf und in Suchmaschinenindizes, also das gibt sowas wie Charts für Suchmaschinen über Jahre, so wie es den Tiobil-Sprachenindex gibt, gibt es auch solche Charts für Suchmaschinen und da sind die alle relativ weit oben miteinander. Also das ist schon seriöses Zeug. Und ja, dann jetzt da mit C anfangen. Ne? Und eigentlich will ich ja im Tool bleiben und mein Tool ist ja eigentlich meine Programmiersprache und meine Runtime-Environment und so weiter. Und das ist ja Elixir und dann die Erlang Virtual Machine. Gibt es eine teure Suchmaschine dafür. Und prompt habe ich eine Suchmaschine da drinnen auch gefunden, die heißt SearchX. Die hat jemand begonnen im Februar zu entwickeln. Die ist in einem so rudimentären Stadium, die hat bei mir nicht einmal zum Installieren gebracht, in der Version, die gerade auf GitHub aktuell ist. Das wäre das Coolste, weil dann hätte ich es sozusagen ganz drinnen in meiner Prozessarchitektur, aber leider noch nicht einmal installierbar.
Und verwendet die dann, wie heißt es?
Amnesia?
Ja, genau.
Nein, die würde das, glaube ich, in-memory halten.
Und ach so, in-memory?
Den, okay. Den Index... Und die Dokumente würde es als Textfiles ablegen im Filesystem.
Oh, okay.
Es schaut alles sehr vielversprechend aus und sehr schnell aus, aber es ist Alpha-Software.
Also die Dateien sollten dann komprimiert werden, wenn es schon Stacked-Dateien sind.
Das ist nicht so groß. Das ist
nicht
das
okay. Stefan, was war dann die Conclusio? Also wo ist das Ganze hingekommen?
Elasticsearch, das habe ich innerhalb von drei Stunden installiert.
Ja, wir wussten schon, aber ich hatte trotzdem die Hoffnung.
Ich habe jetzt auch kurz geglaubt, er ist jetzt der Sphinx.
Ja,
nein, aber es ist doch Elasticsearch.
habe, glaube ich, recherchiert habe ich, glaube ich, 15 Stunden und dann habe ich 3 Stunden verwendet, Elasticsearch zu installieren, zu konfigurieren und es rennt.
Deshalb schaust du jetzt so zufrieden.
Genau. Ja. Hey, ich bin nicht zufrieden mit der Antwort.
So als jetzt anschauen auf Panoptikum, ins Suchfeld was eingeben und schauen, wie das...
wird schon Volltext.
Das ist Volltextsuche dort. Und jeder, der sich bisher angeschaut hat, hat gesagt, boah, ist das schnell. Die eigentliche Suchmaschine ist belastet zurzeit zwischen 5 und 8 Millisekunden. Liefert in denen 5 bis 8 Millisekunden die Anzahl der Suchergebnisse und die ersten 10 Suchergebnisse. Die werden dann noch ein bisschen angereichert, wenn ich zusätzliche Daten darstelle. Also zum Beispiel bei Podcastern, wenn ich das Bildchen dazu habe, dann hole ich mir noch das Bildchen dazu und so weiter. Und auf die Art und Weise kann ich es ausliefern. Also Serverlast habe ich um die 50 Millisekunden pro Suchrequest. Und das ist auch ein schöner Unterschied jetzt einer dedizierten Suchmaschine, wie all die da sind, die ich genannt habe, im Vergleich zu einem Postgres. Wenn ich beim Postgres blättere auf spätere Seiten, nicht auf die unmittelbar folgende Seite, die könnte ich sofort kriegen. Aber wenn ich auf Seite 714 im Suchergebnis direkt hingehen will, dann muss er sozusagen im Index durchrattern, bis er dorthin kommt bei dem 714er. Er muss zwar nicht auf der Datenbank durch alle Einträge, aber im Index durchrattern. Und das ist eben das Schicke, das machen müssen diese Suchmaschinen nicht. Warum auch immer. Okay. Es ist so implementiert, dass jeder Zugriff auf jede Suchergebnisseite ident gleich schnell ist.
Das ist interessant.
Und das ist echt beeindruckend.
Ja, das ist wirklich beeindruckend.
Also das Paging, wie man sagt, das Weiterblättern, das kann man bei Google auch beobachten, ne? Da kann man ja auch auf spätere Seiten, egal auf welche Seite du gehst, ist das immer gleich schnell.
Eine Frage, ist das Panoptikum jetzt so gedacht, dass falls du jemals Transkripts auch verwaltest, also volle Mitschriften von einem Podcast, könnte deine Volltext-Elasticsearch-Suchmaschine, die dann
findet? Siehst, das ist die spannende Sache, ist, momentan habe ich ja keine Transkripts. Ja. Und wie kann man das dann erweitern? Da ist diese Idee dahinter, oder das Konzept dahinter, dass man Dokumente hat, die man die Suchmaschine schickt. Das mache ich jetzt auch. Ein Podcast hat zurzeit einen Titel, einen Untertitel, was auch immer du jetzt als Attribute hast. Und irgendwann einmal würde dann der Podcast in der Datenbank ein zusätzliches Feld kriegen. Transkript und dieses zusätzliche Feld müsste ich dann halt noch einmal in den Index dazustellen. Also ich müsste jedes Dokument, das im Index ist, noch um dieses Transkript erweitern und ab dem Zeitpunkt würde es dann das auch in die Suche mit einbeziehen und du kannst in der Suche dann auch noch definieren, momentan ist es wurscht, wo ein Suchbegriff vorkommt, sozusagen alles dann gleich wichtig. Es kommt eher davon ab, wie oft ein Ding vorkommt. Aber man könnte dann später zum Beispiel sagen, Transkript ist nicht so wichtig wie Shownotes, weil Shownotes ist eher das Kondensierte. Ja. Also du kannst zur Suchmaschine dann auch tunen, was sind die wichtigen Felder und was nicht.
Eine Frage, wenn du es hinschickst, hat dann jedes Dokument, was du hinschickst, dann einen Bezeichner einen fixen, sodass du zum Beispiel ein Dokument auch ersetzen kannst und sagen kannst, okay.
Ja, und zwar ist das ein REST-Interface und im REST-Interface hast du zuerst einmal auf oberster Ebene sozusagen ich glaube, es heißt Suchindex. Da drinnen hast du dann noch einmal einen Begriff, da könntest du zum Beispiel die Tabelle reinschreiben und dann hast du noch die ID von dem Objekt und das zusammen ergibt den String und das ist dann der Unique Identifier auf das Dokument, das du da drinnen indizierst und das kannst löschen und editieren.
Wunderbar.
Also fassen wir zusammen, Stefan, du verwendest Elasticsearch und dein Panoptikum ist jetzt volltextsuchfähig.
Und jetzt funktioniert
es. Und das Elasticsearch war leibend, weil das hat dann auch funktioniert.
Ja, und jetzt bin ich halt wirklich auf Abfragen von 50 Millisekunden und vorher war ich zeitweise auf 2-3 Sekunden und so.
Ich kann es nicht lassen, falls irgendjemand so fad ist im Leben. Also ich hätte schon gern eine Armee von Leuten, die Transkripte schreibt für Bierdocher Podcast. Ja, also wir haben von Google können wir diese Auto-Mitschrift, dieses
Feature-Text.
Nicht Google, nein, es ist ein anderer Service, es verknüpft mit Morphonic. Aber das hast du dir eben schon mal angeschaut, das ist halt sehr...
Also für
er versucht halt zu raten auf den Soundfetzen, was wir da sagen.
Ein paar Jahre noch, deswegen.
Ja. Also sagen wir mal so, viele Wörter stimmen nicht. Und man kann zumindest es noch lesen. Ja. Man weiß, was er meint.
Sagen wir die selbstlaute Stimme dann zum Teil. Ne?
Rest, nicht so also das sind wirklich komplette Wörter, die stimmen. Also es ist... es ist schon beeindruckend, wie gut die Technik ist, aber brauchbar ist es noch nicht. Und für eine Volltextsuche wäre es ganz witzig, aber mehr auch nicht.
Ja. Naja. Du fertig, du hattest doch noch ein Thema.
Ich habe noch viele Themen.
Sag nur, welches machst du als nächstes?
Als nächstes N55.
Das ist doch ein Wohlfühlthema gewesen, oder?
Das ist ein Wohlfühlthema.
Also, okay, dann machen wir noch ein bisschen Techie. Ja. Du hast doch ein kleines Display, Dennis.
Ja, oder? Ich habe.
Sprich in Kürze über dein kleines Display.
Wahrscheinlich in länger. Es besteht nämlich aus zwei Themen. Also, ich habe mir gedacht, ich will ein kleines Display haben, damit ich das Ding für einen Drucker-Server verwenden kann. Also, ich sage gerne.
Du redest jetzt von einem Scannen. Display fürs Raspberry Pi Mikrocomputer. Computerlein.
Genau. Also ich wollte sozusagen ein Display haben, wo ich mit sagen kann, scannen und vielleicht dem Ding
also noch einen Namen. Also ein Touch-Display.
Richtig, genau. Ein Touch war mir wichtig, damit ich auch keine Tastatur brauche, weil dann, ja.
Okay, und was soll denn Raspberry Pi tun mit dem Display? Er soll den Drucker steuern? Oder?
Den Scanner hauptsächlich in diesem Fall, damit ich sagen kann,
Scanner. Nicht einen Scan-Knopf, auf den du drücken könntest. Musst du dazu einen Raspi betreiben?
Da müsste ich am Rechner die ganze Zeit dran angeschlossen haben und dergleichen. Und,
der Scanner kann nicht ohne den Computer arbeiten?
Doch, könnte er schon, aber nur mit der Cloud. Und wer möchte das schon?
Ah, okay.
Du hast den Raspberry am Scanner hängen.
Ich habe umgekehrt, ich habe den Drucker am Raspberry Pi hängen. Ich habe das
Scanner.
Ja, also es ist ein Drucker mit eingebauten Scanner. Also, ja, also ich kann da oben einen Einzug. Ja, also ein Einzug ist dran und kann direkt viele Seiten scannen. Allerdings, der Scanner ist nicht duplexfähig, aber ja, okay, der Drucker schon. Aber ja, okay, ich möchte dann sagen können, jetzt scannen mir alle Blätter ein und je nachdem sagen, dass ich anschließend auch noch die andersrum das einscannen kann. Also ein bisschen mehr. Der Raspberry Pi kann auch per Netzwerk angesprochen werden, jetzt schon zum Scannen und Drucken, aber ich möchte nicht in meinen Rechner gehen, weil vielleicht habe ich gerade keinen an, also möchte ich einen Knopf drücken können. Dafür habe ich mir gedacht, okay, nehme ich ein Display.
Und nur damit ich es wirklich kapiere, dein All-in-One-Drucker hat diese Funktionalität, sendet die Daten dann aber in eine Cloud, die du nicht magst.
Richtig. Bis auf Duplex Scannen, das könnte ich ihm auch nicht irgendwie beibringen.
Ja, das weil er es nicht kann.
Weil er es nicht kann, aber mit einem Raspberry Pi kann man sozusagen das Ganze simulieren, indem ich einmal die Blätter einlege, dann scannt er alle ein und dann drehe ich die Seite sozusagen um und scannt die anderen Seiten und er macht daraus ein fix und fertiges PDF in der richtigen Reihenfolge. Okay. Ja. So die Idee. Das mit dem Scannen funktioniert auch schon. Ich kann das halt nur derzeit nur übers Netzwerk machen. Eben dieses Display, worum es geht, soll mir das Ganze ein bisschen vereinfachen und ich habe mich nicht wirklich informiert, habe gesagt, ich möchte ein Ding haben, was ungefähr so groß ist wie ein Raspberry Pi, bin in den Laden reingegangen und wurde mir dann eins empfohlen, das sehr günstig war. Da habe ich mir schon gedacht, okay, ein bisschen sehr günstig, das von einem Konkurrenten wäre teuer gewesen und dafür hätte es ein Gehäuse gegeben. Ja, ich habe mich für das günstigste...
Ich sage mal, das Ding kostet unter 20 Euro und ist halb so groß wie dein Handy. Kann das sein?
Nee, es kostet unter 30 Euro nur.
Unter 30 Euro und ist ein bisschen kleiner als das Smartphone, ne?
Es ist so groß wie der Raspberry Pi selbst.
Also so
das Display. 3,5 Zoll. Okay. Das Ding kann man draufstecken auf diese Steckleiste vom Pi und verwendet aber nur die Hälfte dieser Steckleiste. Die anderen Pins sind prinzipiell frei, wenn dann nicht das Display oben drüber wäre.
Wo kommt der Strom her?
Vom Pi.
Von diesen Pins?
Ja, von den Pins bekommt er den Saft und auch das Signal. Dafür muss man eine Software installieren. Und da fing es jetzt an. Wo ist die Software? Und was für eine Software? LSPCI funktioniert nicht, LSUSB funktioniert nicht. Wie finde ich das jetzt heraus? Und die Bezeichnung, da ist auch kein Hilfszettel oder sonst was dabei gewesen, kam mir schon sehr komisch vor. Zumindest, es leuchtete weiß, als ich draufgesteckt habe. Das heißt also, aha, es bekommt Saft, es schaltet sich ein, aber nichts funktioniert. Ja, ich bin irgendwann über bestimmte Bezeichnungen drauf gekommen, dass es einen Hersteller gibt für solche Displays, aber nicht der Hersteller, steht mir auch kein Hersteller drauf, die ganz unten dick und fett eine Warnung haben vor gefälschten Produkten.
Nein.
Ja. Ein chinesischer Hersteller hat unten dick und fett stehen, dass ihre Produkte gefälscht wird. Und es wird aber nicht unter deren Namen produziert, sondern unter einem ganz anderen Namen. Man findet die Software nicht. Und jetzt kommt es, aber deren Software funktioniert. Das heißt, das Ding ist baugleich.
Sie haben es kompatibel gebaut.
Sie haben es kompatibel gebaut. Selbe Größe, selbe Auflösung, selbe Software, selbe Chips. Und man findet es nur dann im Prinzip auf diese Art und Weise heraus, weil irgendwann stößt du auf die Seite. Ja, die Software installieren grauslich. Also dieser chinesische Hersteller, der davor warnt, dass man gefälschte Produkte auf dem Markt finden kann, hat eine fürchterliche Software. Also irgendwie kommt mir das auch sehr komisch vor. Und sie warnen davor, dass die Hardware nicht getestet ist. Direkt als Beruhigung für mich war es, das Ding hat funktioniert mit deren Software. Ich konnte den X-Server starten, ich konnte das Ding benutzen. Touchscreen funktioniert mit dem Stift und auch mit dem Finger. Aber ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also
okay, aber du betreibst jetzt ständig, wenn du den Scanner betreibst oder den Drucker, betreibst du auch ständig den Raspi,
ja,
als praktisch, damit er deinen Einschaltknopf beleuchtet.
Du sagst es so provokant. Einschaltknopf.
Naja, das Ding ist und gleichzeitig
Cloud-verseuchten Einschaltknopf vom Drucker ignorierst du.
Ja, also für mich gibt es nur den Einschaltknopf vom und Ein- und Ausschaltknopf vom Drucker, aber die ganze Bedienung mache ich über dieses Display und ich muss dafür erst die Software entwickeln. Also wird mit
Qt passieren. Okay.
Ja. Zumindest kann ich jetzt schon, wenn ich einen Rechner anhabe, kann ich diesen Raspberry Pi sagen, er soll jetzt drucken über Qt. Und ich kann aber auch schon scannen über
Sane. Also du kannst jetzt praktisch das Duplex-Scan machen mit einmal Papier umdrehen.
Ja.
Also Papierstapel umdrehen.
Das ist ja. Okay, ja. Also das ist ein Netzwerk Drucker und Scanner jetzt schon. Ohne Webinterface, weil Sane, muss ich sagen, ist dafür sehr praktisch. Man kann, das Ding ist nämlich netzwerkfähig, auch von Windows aus.
Achso, du hast aus einem All-in-One-Gerät Netzwerkfähigkeit gemacht.
Ja, dieses Ding, dieser Drucker ist schon netzwerkfähig. Das also, Ding hat sogar WLAN, aber ich will das alles nicht verwenden. Ich habe nur das Ding am Raspberry Pi per USB angeschlossen und der Pi übernimmt jetzt für mich alles.
Kann der Scanner eigentlich auch auf dem USB-Stick scannen?
Ich glaube nicht, aber von SD-Card und USBs drucken kann er.
299 Sendungen.
Wieso? Hast du jetzt schon, die chinesischsprachige Bedienungsanleitung durchgelesen?
Es gab ja keine.
Nicht einmal auf der vom anderen Hersteller?
Dort gibt es eine englischsprachige.
Oh, na dann.
Ja, also
wenn es nur chinesischsprachige gegeben hätte, hätte ich dir bei Panoptikum empfohlen, haben wir jetzt auch sehr viele Chinesisch-Lern-Podcasts dabei.
Oh, also ich glaube, da bin ich nicht wirklich
so drin. Ich werde jetzt dann öfter auf das trinken, glaube ich.
Möchtest du was trinken?
Auf diesem Display.
Ach so,
trinken öfter, ja. Würde man es bestellen.
Ach so, so ein Display. Ja, ich empfehle dir vielleicht das Originalgerät oder so zu bestellen. Ich kann auch nicht sagen, von welchem Hersteller ich sage, das solltet ihr nicht kaufen, weil halt kein Hersteller draufsteht. Der Originalhersteller habe ich jetzt vergessen, müsste ich nochmal nachschlagen. Aber ich kann es einfach mal in die Shownotes reinschreiben.
Das wäre nett. Okay, hat noch jemand ein Tech-Thema? Sonst würde ich zum nicht-technischen Teil übergehen.
Schaust schon so fertig. Machen wir den nicht technischen.
Machen wir nicht technischen. Bitte, Stefan, du hast so einen nicht technischen schönen Lebenteil.
Du hast einmal erzählt uns über Traktoren.
Ich habe euch über Traktoren erzählt. Ja.
Das ist technisch, oder?
Nein, das ist nicht technisch.
Solange es nicht Computer ist, ist es nicht
technisch. Nämlich über einen Menschen, der Baupläne zur Verfügung gestellt hat, wie man einen
Traktor... Ja, das ist Open Source Ecology. Ja,
war das ein Däne? Nein.
Nein, das war ein Pole, der nach
in die USA... Ah, das ist eine andere Geschichte. Okay, ja. Ich habe mir gedacht, ob ich jetzt nur von der umgebenden Geschichte dazu erzähle. Und zwar? Ich bin durch den 14. Bezirk gegangen und bin bei einem Lastenrad vorbeigekommen, das ich sehr witzig designt gefunden habe, weil es im Prinzip aus Alu-Vierkantrohren gebaut war. Was ein gewisses Stilelement irgendwie ist. Und das ist so dieses Konzept von diesen Babos und so. Da hat man vorne eine große Kiste, links und rechts ein Rad davon und dann hinten hat man einen Sattel und ein Rad. Also es ist ein
Dreirad. Ich nachher auch noch.
Mit zwei Rädern vorne und ein Rad hinten. Vorne große Kiste aus Alu-Vierkantprofilen und die Wände aus Plexiglas.
Also so wie eine Mischung aus Scheibtruhe und Fahrrad.
Ich hätte eher von der Bauform ja, und ich hätte noch gesagt, irgendwie ist es so ein bisschen wie Lego durch diese Stangen, irgendwie so diese,
schön eckig
so eckig und so irgendwie Modulbauweise. Ich habe noch so andere Technikspielkästen als Kinder auch gehabt mit so langen Metallstangen und so, ich weiß nicht, mit ganz viel Schrauben. Nein, Matador ist alles Holz, aber ich habe was mit ganz viel Metall.
Märklin?
Ja, das kann sein, dass das mehr klingt.
Mit so Schrauben, ne?
Und das ist eben auch, die ganzen Aluprofile sind mit Schrauben. Und eigentlich habe ich das ziemlich cool gefunden und wollte recherchieren, was das ist, habe es aber vergessen, was da drauf gestanden ist bei dem Rad. So gesehen ist das vor 2-3 Wochen wieder in Verschollenheit geraten. Und ich war aber auch bei der Rad...
Ach, du warst auch da?
Yep.
Und bei der Bike City Wien.
Bike City
am Rad. Ah, danke,
ist das so Bike City? Ist das.
Ja.
Wir sind mitgefahren beim Lastenradkurs, der war auch sehr nett. Wir haben gleich am Sonntag war 10.000 Leute sind wir quer durch die Stadt gezuckelt. Also das war sozusagen Critical Mass für Fortgeschrittene, nachdem es 10.000 Leute waren.
Schön, aber was ist jetzt das übergreifende Thema deiner Erzählung?
Also dieses Lastenrad.
Lastenrad, okay, ja.
Zu dem komme ich nämlich gleich wieder, weil dieses Lastenrad habe ich dann, nachdem wir bei dem Corso durch die Stadt mitgefahren sind, dort wieder gesehen bei dieser Messeausstellung.
Dank seiner antistromlinienförmigen
Es schaut ganz anders aus als alles andere und es ist total, also wenn man das einmal gesehen hat, dann sieht man das.
Klingt ein bisschen verliebt, ja?
Muss man schon sagen.
Ja.
Da dran waren dann auch Zetteln drauf und zwar Hausrad.
Ich bin käuflich.
Ja.
Hausrad.
Mit also wie Haus und Rad.
Okay.
Und wenn man dann auf die Webseite dazu geht, dann findet man, dass das eine einzelne Person ist, die dieses Rad in gewissem Sinne verkauft, deswegen nur in gewissem Sinne, weil eigentlich bietet er an Kurse zum Bau dieses Rads. Weil diese Aluprofile zusammenschrauben, das ist so quasi ein bisschen der IKEA-Gedanke, das kann man auch ja, das kann ein Mensch selber machen, dazu muss er nicht Ingenieur sein. Und dazu bezieht er sich auf Produkte, also er bietet nur 3 Produkte an von einer Webseite, die heißt XYZ Cycles, also XYZ und dann Cycles zusammengeschrieben. Und wenn man dort drauf geht, dann findet man plötzlich nicht mehr nur 3 so reckige Lastenräder, sondern im Prinzip alle Konzepte, die wir kennen von Lastenrädern, sind dort realisiert in Form von Aluprofilen. Das ungefähr das auch Konzept von deinem Rad. Der Dennis hat ja so ein Liegerad, nur ist das nicht so richtig ein Lastenrad. Wenn ihr euch Dennis Liegerad vorstellt, also das ist 1,8 vorne 2 Räder, dann liegt man zwischen den 2 Rädern.
Ein Fahrradjob für Leute mit Lego-Fetisch.
Ja, oder Bastelfetisch und
okay,
so.
Ja.
Und Alu-Fetisch und eckige Profile-Fetisch.
Ja,
und jetzt fehlt noch ein weiterer Spin zu unserem Podcast. Liegerad haben wir schon, aber was noch fehlt, ist Open Source. Das heißt, was wir jetzt noch gern hätten, sind, dass die Pläne davon Open Source sind.
Und das sind sie nicht.
Und eines dieser Modelle ist Open Source.
Ah,
das
schön,
wird nicht einmal verkauft.
Ja.
Und die anderen, die verkauft werden, werden verkauft als faire Produkte, in dem Sinn, dass sie nicht als Firma damit groß Geld machen wollen, sondern dass sie es als Bausätze oder auch zusammengebaut verkaufen. Und die entstanden ist das ist eine Firma, diese XYZ-Cycles, aber entstanden ist es aus einer Idee einer dänischen Künstlerkollektive namens N55 und auf der Webseite von N55.dk findet man nicht nur Baupläne für solche Lastenräder,
also überhaupt alles,
sondern im Prinzip Baupläne für alles, was es ungefähr in der Welt gibt.
Ja. Lego ist ja eine dänische Firma ursprünglich. Es verschließt sich der Kreis.
Nein, es hat mit Lego nicht wirklich was zu tun. Es ist eher Architektur, Design, so in die Richtung.
Okay, ja.
Und da ist es ein sehr markanter Stil durch diese Aluprofile. Und viele von den Sachen sind, ich sage jetzt ein bisschen bösartig, akademischer Natur. Also eigentlich Konzepte, die du nicht praktikabel machen kannst. Aber bei diesen Lastenrädern haben sie jetzt was damit zusammengebracht, was einerseits cool ausschaut. Das Zeug ist nicht drastisch schwerer als die stahlgeschweißten Dinger, weil es ja Alu ist an und für sich leichter. Die Verbindungen mit den Schrauben ist wieder ein bisschen schwerer. Es macht einen stabilen Eindruck, also ich bin schwer begeistert zurzeit. Ich werde mich da in die Richtung weiter fortbilden.
Alu muss man aufpassen, das ist ziemlich torsionsschwach. Das heißt also, Torsionskräfte sind für Alu der Tod. Also ich weiß
es
nicht.
Es ist ziemlich
gut verstrickt.
Ja, es ist ziemlich
gut verstrickt. Dann könnte es gehen. Aber wenn nur ein Stahlrohr hast,
also
das verdreht sich.
Von der Geschichte mit der Kiste vorne und dem Fahrer sagen sie, Lastenzuladung ist 120 Kilo plus Fahrergewicht. So ist es definiert. Und jetzt haben sie noch 2 neue Modelle rausgebracht. Das ist eines, was man auch immer wieder mal so ähnlich auf Straßen sieht. Ein Vierrad, wo man vorne liegend sitzt, so ungefähr wie bei dir, aber hinten ist eine große Ladefläche. Zuladegewicht 400 Kilo. Da passt allerdings blöderweise nur eine Europalette drauf. Und das ist natürlich ein bisschen wenig, wenn man mit dem Fahrrad nur eine Europalette transportieren kann. Darum haben sie das Konzept auch anders, weil relativ viel Platz geht ja dadurch drauf, dass du vorne liegst. Das braucht relativ viel Bodenfläche. Und dann gibt es das alternatives Konzept, dass du eine große Ladefläche hast und da drauf dann oben sozusagen sitzt, wie wieder auf einem Fahrrad drauf. Damit brauchst du weniger Platz und kannst rundherum um dich mehr laden, dann geht noch mehr drauf.
Man könnte auch daneben sitzen, wäre auch
jetzt. Ja, es ist auch so, es ist ein bisschen von der Mitte auch versetzt. Also die haben die
Uhr... ein Dachträger und drauf die Europalette.
Die haben die urschrägen Konzepte. Schaut euch das an, die Webseite ist
das. Ja, das wäre wirklich praktisch.
Da wird nicht so geblendet. Und die für die Liegeräder ist es xyzcycles.com.
XY Cycles mit Z oder mit C?
Z, XYZ, ja. Cycles.
Okay, liebe Leute, ich tue euch jetzt allen das Wort abschneiden, weil ich muss auch noch einmal reden.
Okay, dann rede ich nachher nochmal über Fahrräder.
Achso, hast du es zu den Fahrrädern?
Ja, ja, ich war ja auch dort. Aber erzähl du mal, den kommen wir gleich zu.
Na, dann mach das, dann passt das.
Nee, jetzt du.
Okay, ich möchte nur schnell ankündigen, dass ich einen neuen Podcast hinausgeschossen habe, und zwar heißt der Couchsurfer Podcast, und das ist auch schon alles zu finden auf meiner Spielen-Programmieren-Homepage, wird in den Shownotes verlinkt, ich kann es auch auswendig ansagen, es ist spielenprogrammieren.at/en:podcast:couchsurfer.
Es ist echt schade, dass noch keine Subdomains erfunden worden sind.
Subdomains?
Ja.
Das würde ja, ich könnte welche helfen. Machen, aber...
Das wäre super praktisch.
Die müsste ich mir kaufen.
Nein.
Nee.
Mit einer Domain hast du automatisch
alles... Achso, ich könnte mir selber eine einrichten. Ich müsste mich nur damit auskennen.
Ja. Genau.
Aber ich habe es heute Nachmittag angefangen. Also ich war schon ganz stolz, dass ich das zusammengebracht habe. Ich habe jetzt einfach einige Doku-Wiki-Seiten, also eine einzige Doku-Wiki-Seite dafür geopfert. Und drinnen sind, weil ich ja recht viele Couchsurfer beherberge, aus Spaß, bin ich irgendwann drauf gekommen, dass ich die genauso gut interviewen kann, wenn sie schon in meiner Küche rumsitzen. Und einige von den Interviews waren im Biertaucher-Podcast. Und ich habe jetzt einfach begonnen, die Interviews, die auf Englisch sind, mit Couchsurfern oder Leuten, die ich halt interessant finde, zusammenzufassen zu einem Podcast.
Mhm. Also du hast zu Hause Couchsurfer?
Ja.
Ach so.
Ich bin Single seit Oktober und habe dadurch zu viel Platz gehabt in der Wohnung. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ha, und jetzt... akzeptiere ich Couchsurfer also auch als Gastgeber.
Cool.
Und jetzt habe ich zwar einen Mitbewohner, aber immer noch ein Gästezimmer frei und dort noch weiter beherbergen. Aber ich muss schon sagen, jetzt habe ich es eigentlich seit Oktober nonstop gemacht. Jetzt, ich habe immer noch Spaß dran, aber es steigen jetzt schon meine Ansprüche sehr. Aha. Also ich schreibe jetzt schon so, die schreiben so einen Request, also ob sie bei mir Couchsurfen dürfen. Und früher war ich, ja, komm, und Leihwand,
und jetzt gibt es Quizfragen.
Und jetzt habe ich schon so eine ständig länger werdende Liste an meinen Erwartungen, und wann ihnen das nicht passt, soll es gleich woanders dann gehen. Und ja, also ich lehne mehr ab, ja. Ja, ich weiß auch besser jetzt, was ich kann.
Diese Erwartungen, sind die dann in dem Couchsurfing-Profil zu sehen, oder?
Da kann ich es auch reinschreiben. Ja, ich werde überhaupt dann den Podcast-Link in das Couchsurfing-Profil reintun, damit die Gäste wissen, was sie erwartet. Ne? Mhm. Weil ich habe jetzt nichts von einem Gast, der dann sagt, nein, ich will eigentlich nicht interviewt werden. Mhm.
Ah, ist das auch eine Bedingung?
Das kommt jetzt dazu, ja.
Ja, dann musst du den Richard Stallman einladen.
Genau, ja, du hast dich mit Richard
Stallman gehostet. Der ist schön mit dir auf der Couch.
Wobei, der Stallman macht es ja anders. Der ist ja einer der wenigen Surfer sozusagen, die ein Request haben für Leute, die ihn beherbergen dürfen, hast du gesagt. Ne? Der hat eine große Liste, was er sich erwartet von einem Gastgeber.
Genau, der hat umgekehrt die Liste. Ich meine, ich kenne jetzt die Liste nicht, aber... Ja. Der fühlt sich wirklich wie zu Hause. Also, wenn du sagst, fühl dich wie zu Hause, dann macht er das.
Und das hast du ihm auch gesagt?
Ja, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er es so nutzt. Der Vollgas.
Erzähl.
Na ja, der geht selbstständig in die Küche, sucht sich Gläser, macht sich einen Tee.
Ja.
Gibt der Marina in dem Fall die Wäsche mit, der bitte sie soll es waschen.
Ach so.
Also wie wenn er zu Hause kommt zur Mama. So.
Ja, ja.
Er spaziert auch dann splitternackt durch die Wohnung vom Badezimmer.
Wirklich nackt?
Ja, wirklich nackt.
Also nicht einmal Unterhose oder Hand dran?
Nein, das ist scheißegal. Er fühlt sich wie zu Hause, so wie wenn er allein zu Hause ist. Er fühlt sich, als wäre er allein zu Hause. Naja, da scheißt sich gar nichts.
Ja. Aber das den hast du nicht gehostet über die Couchsurfer-Plattform, sondern im
Zufall-Minus-Tag. Das war der war in Wien.
Da fällt mir doch glatt die Kuchenschaufel aus dem Mund.
Und hat einen Hoster gesucht.
Ja. Und sag mal so, würdest du ihn noch einmal beherbergen?
Ja, jetzt wo man kennt schon. am Anfang ist das halt überraschend oder ungewohnt.
Und wie hat deine Familie auf ihn reagiert eigentlich?
Deine Kinder gleich, und so? Die waren am Anfang alle baff.
Mama hat das Stefan Max schon mal gekriegt.
Das ist am ersten und zweiten Tag ungewohnt, weil du bist irgendwie so.
Bist du eingelebt hast, ja?
Muss man.
Aber noch ein Jahr geht's.
Wenn man es dann kapiert hat, ist das. Also man hält es dann lang mit ihm aus, weil er völlig unkompliziert ist.
Ja. Aber hast du ihm was sagen können?
Er sagt genau das, was er will. Und man muss sich nicht darum kümmern, dass er jetzt aus falscher Bescheidenheit irgendwas nicht sagt.
Also oder so. Kann er sich äußern.
Das ist am Anfang ungewohnt, aber dann ist es eigentlich praktisch, wenn man es einmal verinnerlicht hat, dass er so tickt, wie er tickt. Beziehungsweise der ist ja, der verbringt ja ein Dreivierteljahr nur bei Ostern. Ja. Der springt von einem Ort zum anderen und ist das gewohnt, selber ist man das nicht gewohnt.
Bin ich schon lange nichts mehr von ihm gehört.
Ja, kannst du auf der Stallman Homepage schauen, wo er gerade ist.
Also das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war per Mail mit der Bitte, dass ich am Lutenitzer schicke.
Lutenitzer?
Lutenitzer, das ist so ein Lecho, also ähnlich wie das Ei, da gibt es das
typische
Aiwa. Und das Lutenitz ist aber würziger, das ist eher serbisch, das sind so gegrillte Paprika in so Lecho-Art. Das schmeckt ihm total. Und da habe ich ihm dann drei Gläser geschickt. Und als Zuckerl habe ich ihm oben drauf eine russische Schokolade, weil er extrem viel Naschen
taugt.
Und dann habe ich aber dann nicht, er hat es dann gekriegt. Und die Antwort war nicht, war super und danke für die Schokolade, sondern ein Glas ist zerbrochen und ich soll das bitte nächstes Mal besser verpacken.
Ja,
so kannst du gehen.
Okay. Ja.
Ja, so haben wir. Ja, aber jetzt habe ich auch schon ein Jahr nichts mehr gehört von mir.
Hast du aber auch keine Gläser mehr nachgeschickt?
Ne? Nein, ich schicke mir jetzt nichts mehr. Ich hätte jetzt eine super, super Lutenitzer, wenn ich das wüsste.
Ja, das wüsste. Was ist deine Lutenitzer-Quelle? Darf man die verraten?
Also die jetzige ist eine bulgarische Quelle, die von Bulgarien Lutenitzer mitnimmt.
Importiert.
Weil das Lutenitzer, das das Dolmen so gern isst, das gibt es inzwischen in Wien auch in vielen Sparmärkten.
Schau.
Das sind so bauchige Gläser. Bauchig, es ist wirklich gut.
Mein Eiwa habe ich auch gern.
Ja, aber wenn es das Lutenitzer ist in die bauchigen Gläser, das ist ein Traum. Das passt zu jedem gegrillten Fleisch und so. Wirklich super.
Warnung, wenn man Eiwa nicht gewohnt ist, nicht ein ganzes Glas auf einmal essen.
So, Eiwan ist das, was du tust?
Eiwar, nein, das ist ganz
Eiwar was anderes. Eiwar ist ganz was anderes.
Das ist so knallorange und ist halt so eine Paprika.
Obwohl, ist das das, was Lecho du den Serben in den Balkan kriegst?
Ja, genau.
Und das
Eiwar.
Eiwar, ich finde, das ist milder wie das Lutenitzer. Das Lutenitzer ist doch würzig.
Ich glaube, A-J-V-A-R schreibt man es.
A-J-V-A-R. Genau, ja.
Und das Lutenitzer?
Da habe ich keinen.
Okay,
interessant. Ich kann das gar nicht buchstabieren.
Aber es fällt auf, da gibt es ja immer die meistens ist das ein Meter Regal mit exotischen irgendwas. Da ist auch das ungarische Maggi, also die Suppenwürfel in Pulver. Wie heißt das?
Kenne ich nicht.
Ja, aber das ist ein blaues Sackerl, das ist auch super. Und in dem Regal.
Das Vegeta, das Jugoslawische. Vegeta, das ist nicht Ungarisch. Das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte, die Jugoslawen geben. Überall das Vegeta drauf.
Ja, mir taugt das total.
Gibt es auch in unterschiedlichen Orten dann und so, ja.
Und eben in diesem Regal steht dann, sind diese Bauch, sind so bauchige Gläser.
Und das sind alles eher so Paprika-würzige. Genau.
Die dann ja die Paprika grillen
und
mit diesen gegrillten Paprikas machen sie dann diese Lechos. Der Knoblauch eine volle Tube.
Und Öl ist glaube ich auch ziemlich viel Eiweiß.
Ja.
Das fährt gut.
Mhm. Dennis, du hast gesagt, du warst auch auf der Radcity?
Ja, ich war auch da. Die Tour habe ich leider verpasst, da bin ich einfach zu spät hingekommen. Ja, ich war Samstag und Sonntag da, habe auch die Lastenräder, aber nicht dieses Lastenrad gesehen. Wir haben die Lastenräder uns auch angeschaut, weil mein Bekannter ist daran interessiert, ein Lastenrad zu erwerben. Da gibt es ja hier in Wien derzeit einen Zuschuss von der Stadt.
Aus?
Inzwischen aus.
Mit heute ist Einrechtsschluss, also nicht Einrechtsschluss, sondern heute sind so viele eingereicht worden, dass sie keine weiteren Einrechnungen mehr annehmen.
Ja, interessant. Okay, dann hat er da Pech gehabt.
Ja, mag ich auch, bitte.
Wenn du möchtest, können wir auch teilen, wenn du nur eins haben möchtest.
Du bist auf
Sendung. Ja,
oh, der eine ist zu wenig.
Alter, okay.
Was war das gesagt? Bei der Bike City.
Ja, also zum. Ach, fangen wir mal ganz vorne an. Also, die Bike City ist eine Veranstaltung vom Rathausplatz, auf dem Rathausplatz. Es gibt einmal ganz groß Gaudi. Dennis,
was möchtest du erzählen?
Einfach nur von der Bike City.
Ja, du warst dort.
Ja.
Sag einfach.
Ist nicht.
Hast du den Stefan gesehen?
Nein, den habe ich leider nicht gesehen. Also,
Hast du dich verliebt in ein eckiges Lastenrad?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Die Lastenräder interessieren mich weniger.
Hast du sonst etwas gesehen, was du haben möchtest? Oder was cool war?
Ja, da habe ich tatsächlich, und zwar bei den Lastenrädern, und zwar eine bestimmte Bremse. Und jetzt habe ich aber den blöden Namen vergessen. Eine Rollenbremse, genau.
Rollenbremse?
Ja, das ist ein Mechanismus, der. Das ist eine Bremse, die geölt werden muss. Das ist etwas Besonderes, weil normalerweise Öl dafür sorgt, dass man nicht mehr bremst, sondern dass es dann flutscht. Ja, die braucht Öl und ist dadurch ist verschleißfrei. Wer sich für interessiert.
Das Ding heißt Rollenbremse.
Rollenbremse, ja.
Wie funktioniert das dann?
Ist das die Narbe, oder?
Das ist ähnlich wie die Narbenbremse, ja. Es ist außen sind ganz viele Ringe in diesem Behälter und innen drin ist ein Stern sozusagen, das so viele Zacken hat, wie Ringe drin sind. Und wenn man das in eine bestimmte Richtung dreht, dann fängt es an zu bremsen, weil halt dann Reibung entsteht. Wie das jetzt genauer funktioniert, kann ich nicht erklären, aber auf jeden Fall...
Aber nicht an der Luft, sondern halt in einem Gehäuse.
In einem Gehäuse, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Trommelbremse funktioniert.
Das ist so ein rundes Ding, was auf der Narbe sitzt.
Ja, es ist eher der Narbengangschaltung ähnlich. Mhm. Mit dem Riesenvorteil, dass es keine Rücktrittbremse ist, sondern dass man weiterhin mit einem Zug bremsen kann. Und die funktioniert dann auch gleichzeitig als Feststellbremse. Das funktioniert. Ja.
Und was ist eine Feststellbremse?
Das ist eine Bremse, die man feststellen kann, so dass das Rad, ohne dass man es feststellt, blockiert bleibt. Ja.
Okay.
Das ist nämlich etwas, was ich gerne haben würde.
Das heißt, du kannst es dann auf einer abschüssigen Straße hinstellen, ohne dass es runterfällt.
Ja. Und das ist bei einem dreirädrigen Fahrrad praktisch. Ja, im Prinzip ja.
Und
ja,
genau. Das war auf allen Rädern des Rades montiert?
Ja, das war auf allen. Also, Entschuldigung, nur bei den beiden vorderen. Aha. Und es gab nur eine Bremse für beide gleichzeitig. Das heißt, es waren zwei Züge. Bei meinem Fahrrad habe ich ja für rechts und links jeweils einen eigenen Hebel. Und fürs Hinterrad habe ich keinen Hebel. Ja, bei den Lastenrädern, die sind ganz lustig zum Teil. Da gibt es... zum Teil zweirädrige, wo dann eine Spur haben. Es gibt aber auch dreirädrige und die dann vorne zwei Räder haben, wo die Kiste dann dazwischen ist. Und besonders lustig war dann eins, da habe ich mich gewundert, ein dreirädriges Fahrrad, Lastenfahrrad, mit einem Ständer. Da habe ich mir erstmal gedacht, wozu das denn, bitteschön? Mhm. Bis da ich dann drauf gekommen habe, dass das Ding sich neigen kann.
Neigetechnik,
ja. Ja, und das ist, also der damit gefahren ist, ich bin selber nicht mitgefahren, hat gesagt, nee, das ist nichts. Das ist Geschmackssache halt.
Der Vorteil von dem Zeug ist, das wird höhere Kurvengeschwindigkeiten zulassen.
Ja.
Also es kippt tendenziell in der Kurve nicht nach außen um.
Ja.
Was bei schlechten Lenkgeometrien passieren kann. Also da gab es einmal Probleme und ein bisschen einen Miniskandal rund um die Babos, dass welche mit Kindern vorne in der Kiste umgekippt sind.
Ja.
Und die haben dann dort ein bisschen was an der Lenkgeometrie auch geändert und daraufhin wurde das dann auch schon besser. Also es hängt sehr viel auch vom Konstruktionsprinzip ab.
Ja, und diese Lastenräder sind einfach unglaublich teuer. Aber ich habe jetzt geschaut, mein Fahrrad, das ich habe, kostet inzwischen schon 5.000 Euro in der Grundausstattung. Und diese Lastenräder zum Teil weniger.
Das ist auch ein Punkt, warum mich diese XYZ-Cycle so reizen. Da geht es ab 1.500 los. So zwischen 1.500 und 5.500.
XYZ-Cycle
ist die mit den eckigen Alu-Dingern, weil es im Prinzip eben nicht, nicht drastisch gewinnorientiert ist, das ganze Ding.
Da wisst ihr da Bescheid? In dem, da werden sicher auch diese Elektrobikes gehabt haben, oder? Gibt es da irgendeine Grenze, wo man dann eine Anmeldung machen muss?
Zumindest ein rotes Tafel. Ja.
25 km/h. Und 500 Watt.
Ob dann muss man es anmelden oder Steuer zahlen.
Brauchst du ein Elektrofahrrad?
Und dann ist es auch helmpflichtig zum Beispiel, was es vorher nicht ist.
Also wie ein Moped.
Dann geht's los mit den Reglement wie ein Moped und so.
Von 25 bis 50 km/h ungefähr ist das eine Moped-Geschichte. Und dann also ist es ja dann nochmal mehr Motorrad dann.
Und mit eigener Muskelkraft ist das nicht sehr fein.
Und Moped-Limit ist 45 eigentlich. Früher war es 40 und jetzt ist es 45.
Also. Und sehr schön finde ich bei den Rädern, dass, ich weiß nicht, ob das Standard ist, aber Reputation, das ist also, wenn man durch Treten den Akku auflädt, gibt es auf jeden Fall Lastenräder mit.
Rekuperation.
Rekuperation ist doch, wenn du bremst und dann
fährst, oder? Ah, Entschuldigung, habe ich falsch erinnert. Rekuperation.
Rekuperation.
Das fangen jetzt auch immer mehr an, dass aber du eben bergab wieder zurückgewinnst damit.
Ja.
Sprich Wirbelstrombremse.
Ja. Und das ist eine feine Sache. So kann man wenigstens den Elektromotor bergauf nutzen. Und hat trotzdem nicht das schlechte Gefühl, Mann, war ich faul, sondern man hat ja vorher den Akku aufgeladen.
Zum Teil zumindest.
Ja. Und besonders, wenn man bedenkt, dass das Akkuladen ungefähr das Fünffache an Energie kostet, wie man zum Schluss rausbekommt, bedeutet das im Endeffekt, dass man wirklich wesentlich mehr Kraft reingesetzt hat, als man zum Schluss genutzt hat. Das heißt also, durch Bergauffahren und Nutzen des Akkus, exzessive Nutzen des Akkus, ohne ihn jemals an die Steckdose anzuschließen, hat man mehr Energie verbraucht, als wenn man einfach die ganze Zeit ohne Akku gefahren ist.
Da haben sie ja jetzt, Entschuldigung, auch in der Automobilindustrie für diesen Zweck Schwungräder wieder in der Forschung drinnen. Also Volvo hat das einmal angekündigt, dass das serienmäßig, also nicht jetzt
um... Das heißt Energiespeicher für...
Genau, dass ich die Bremskraft im Schwungrad speichere und bei der Beschleunigung das wieder abnehme.
Also rein,
weil eben das Problem beim Akku ist, dass ich diese, also beim Bremsen, dass da so viel Energie frei wird, dass der Akku nie speichern kann, da war so viel Verlust. Und das Schwungrad kann das mehr besser aussehen.
Jetzt habe ich noch ein Auto, was schon Schwungrad drin hat?
Oder? Ja, Volvo hat gesagt, dass es eigentlich wäre das heuer, 2017, wenn sie es serienmäßig in irgendeinem Modell drin haben.
Und Schwungrad, Audi, das kenne ich noch aus der Dampflokzeit.
Audi hat es bei den Autos von 24 Stunden von Le Mans bei der LMP1, das ist da die höchste Klasse, einige Jahre schon drinnen.
Die fahren Formel 1 ist
die fahren elektrisch oder Hybrid und eben auch elektrisch und um die Energie, die haben Schwungradspeicher.
Ich nehme an, so ein Schwungrad, das klingt nicht so, als ob das leichtgewichtig ist, das musst du erst einmal mitzahlen.
Ne? Ja,
naja, wobei, die haben ja andere.
Ja, wobei die über Rotation gehen, also die Energie nicht so sehr in Masse, sondern in Rotation. Und ich habe so irgendwas in Erinnerung mit über 10.000 Umdrehungen. Also da spielt sich dann schon ganz schön was ab bei dem Schwungrad. Das muss halt gut ausgewuchtet sein, dass da nichts passiert.
Wenn das anfängt zu eiern, das wird
dann geht's dahin.
Ja. Die sind ja mit Magneten gelagert. Und aber die Formel 1 hat es ja standardmäßig, das ist dieses KERS-System.
Was haben die?
Das KERS.
Was ist das?
Das ist diese Zusatzbeschleunigung. Das, aber das ist ein Reglement, das darf man nur dreimal verwenden oder so während dem Rennen.
Ja.
Aber das ist.
Das ist auch ein Schwungrad?
Das ist meines Wissens ein Schwungrad.
In der Formel 1 fahren Sie elektrisch
dann? Oder? Nein, das ist nur als Energiespeicher. Und das hat, können Sie zusätzlich dazu schalten zum
Beispiel. Schwungrad ist ja mechanisch, ist ja nicht elektrisch.
Ah.
Ein Schwungradspeicher ist eine rein mechanische Geschichte. Nicht?
Das heißt, es übertragt dann direkt auf die Achse zum Fortbewegen bei
der Formel. Irgendein Getriebe schon haben, nicht, aber wird übertragen. Ja.
Okay.
Und Hörempfehlung, wenn wir gerade über Batterien und so weiter ja damit reden. Omega Tau Podcast zum Thema Batterien. 3,5 Stunden, ist relativ frisch jetzt rausgekommen. Eine von den letzten Folgen haben wir jetzt angehört. Lernt man sehr viel über Akkus. Erstens einmal, was sich so in letzter Zeit getan hat alles, wie der Stand der Forschung ist, was so in der nächsten Zeit zu erwarten ist und auch so Sachen wie, welche Akkus man nicht tief entladen sollte, bei welchen man durch einmaliges, deutliches Entladen wieder den Memory-Effekt los wird und wozu solche Sachen alle zustande kommen. Super Podcast-Episode.
Mhm. Omega Tau Podcast, ja? Zum Thema Batterien.
Zum Thema Batterien.
Auch Super Caps?
Kommen auch vor. Nicht sehr tiefgehend, aber kommen auch vor, ja.
Ich kann an dieser Stelle erwähnen, dass mir das sehr gefallen hat, deine Lauschempfehlung für das Judas-Gerät vom Netzpolitik-Podcast. War das der Netzpolitik-Podcast?
Na, oder was, was für mit Frank Rieger und das?
Über Judas-Gerät. Und zwar über so Geräte, die uns ausspionieren. Du hast das vor 2 Wochen empfohlen.
Ja, auch nicht mit dem Begriff, aber ja.
Ja. Also die Folge heißt Judas-Gerät.
Ah, das geht. Ja, das kannst du. Da war heute übrigens ein interessanter Artikel. Wenn man so IoT-Devices hat, also so Internet of Things-Dinger, die irgendwie sich dann ans Internet verbinden übers WLAN. Und man aktiviert die über das eigene Smartphone, damit man nicht vorher irgendeinen UDP-Server braucht, um dort auf den Webserver von dem Ding zu kommen. Wie konfiguriert, wie schaffen die das, dass man von der Smartphone-App, dieses Gerät, das ja gar nichts von dem noch weiß, konfiguriert, sodass es sich dann richtig ans eigene WLAN dran verbindet. Und das lösen die so, das ist ganz interessanter Artikel halt gewesen, da muss ich den Link wieder raussuchen, ich weiß nicht mehr, irgendwas Deutsches war es, aber weil sie haben ja nicht einmal eine Verbindung hin am Anfang, weil es ist ja einfach nur eine App, die ich da auf meinem Handy installiert habe. Und sie verwenden dazu, also das funktioniert so, dass man dann einmal auf der Smartphone-App das WLAN-Kennwort eingeben muss und dann wird das WLAN-Kennwort de facto eigentlich sowas wie gemorst. Nicht über Audio, sondern über das verschlüsselte WLAN, und das Morsen erfolgt über kleine und große Pakete in diesem WLAN. Damit stört es nicht, dass das verschlüsselt ist, sondern die missbrauchen das WLAN, das verschlüsselte WLAN, und senden auf dem kurze und lange Pakete. Und das IoT-Device, das konfiguriert werden soll, das kennt alle WLAN-Netze, die es kriegen kann.
Schaut nur, ob es den Morse-Code.
Schaut, ob es einen Morse-Code findet. Und wenn es so einen findet, dann probiert es das in dem WLAN als Kennwort.
Das bedeutet, das Passwort wird im Endeffekt unverschlüsselt gesendet.
In letzter Konsequenz heißt das, dass das Passwort unverschlüsselt über einen verschlüsselten Kanal unverschlüsselt übertragen wird. Also sozusagen obendrauf am Kanal, könnte man sagen, reitet.
Geil.
Das ist sowas von abgefahren.
Das ist genial beschissen.
Ja, genau.
Das ist wie so eine Pulscode-Modulation.
Ja, so genau.
Ja. So wie früher die
Radiosender. Ja, nur halt ist es kein WLAN-Kennwort, dass du da per Modulation dann raus ist, über dein WLAN, so weit wie dein WLAN reicht.
Das ist geil, das habe ich auch noch nicht
gehört. Ja, das habe ich mir auch gedacht, das ist steil.
Ich bin schockiert.
Ja.
Ja, das ist...
Auf das denkt man zuerst nicht wahrscheinlich, also der, was da irgendwelche Löcher sucht.
Ja, also auf die Idee käme ich nicht, weil nämlich eigentlich ist die Idee ziemlich dämlich, Entschuldigung, dass ich das Wort sage, ziemlich doof, weil wirklich das Passwort da unverschlüsselt übertragen wird und sowas will man eigentlich nicht machen. Aber natürlich ist die Idee prinzipiell sehr einfallsreich.
Es ist super komfortabel zum Einrichten. Ich gebe einmal das Kennwort ein, drücke auf To und das Ding konfiguriert sich magisch. Aber es wird halt fröhlich rausgebroadcastet. Ja. Eigentlich, und wenn man richtig danach lauscht.
Ja, und wie ist es dann später möglich, das Passwort wieder zu ändern? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt...
Dann ist das Gerät ja im WLAN, dann kannst du es ja übers WLAN erreichen.
Naja, wenn du das Passwort schon geändert hast, nicht.
Aber die App weiß ja das. Die sind ja dann im gleichen WLAN, die App, das Handy und die App sind im gleichen WLAN wie das IoT-Device.
Die können ja einen offenen Kanal aufbauen. Ja, auch eine Möglichkeit. Ich habe die App nicht mehr und das bekommt gar nicht mit, dass das Passwort geändert wurde.
Dann kannst du wieder morsen, dann resettest du halt alles.
Okay.
Also nach dem, nach dieser Erstkonfiguration ist diese Morse-Geschichte weg, oder?
Ja, so offen, aber es ist beim ersten
Mal. Vielleicht morst du das ständig.
Aber normalerweise, die Dinger kannst du normalerweise auch resetten. Ja, okay. Wenn du die ausreichend im Strom entziehst und die Kondensatoren entlädst und die Akkus entlädst.
Also viel cooler fände ich, wenn man das sozusagen per Tastencode morsen könnte auf das Gerät, das Passwort.
Ja, das können halt wenige Leute morsen.
Ja, das, ja, genau, ich weiß nicht, wie das funktionieren würde. Man legt das sozusagen auf den Schalter, der Schalter ist groß genug, und dann benutzt die App einfach den Vibrationsmechanismus des Mobiltelefons.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja,
das muss zumindest anwesend sein. Also
ich habe einmal gelesen,
das ist besser als NFC.
Ob sie das auch so machen, theoretisch könnten sie eigentlich wirklich abmorsen. Kleines Mikrofon in das Ding rein und aus der App.
Ja, das ist aber ein bisschen teurer.
Ist teurer, ja.
Ja,
so ist extra günstiger. Man braucht ein extra Mikrofon dann.
Eben.
Meine Herren, habt ihr noch Themen, die ihr unbedingt loswerden wollt?
Wenn du schon so, wie heißt das, vorwurfsvoll.
Oh nein. Ich
bin nur müde. Suggestiv.
Ja, suggestiv. Ihr habt
hast
keine
du noch Sendezeit? Mehr, ne? Hm? Wie viel Sendezeit hast du noch?
Ja, der genug, nur geistige Kapazität habe ich immer so viel. Also.
Seine Frau wartet schon. Entschuldigung.
Ja, der Couch
wartet. Couch der Frau wartet. Hast du noch ein Thema, Christian?
Ich habe doch eingangs irgendwas gehabt.
Dann mache ich noch einen Satz Panoptikum-Werbung. Zurzeit kommen pro Tag 100 neue Wissenschaftspodcasts dazu.
Hunde? Achso, weil du
pro sie Tag 100, ja.
Wissenschaftspodcasts, ja. Nicht einzelne Folgen, sondern wirklich komplette Podcasts.
Genau.
Wo bekommst du die alle her?
Ja, man hat so seine Wege und Mittel.
Apropos, kann ich jetzt schon meine vielen Podcasts per Hand eintragen in Panoptikum?
Ja, indem du einen OPML-File hochlädst.
Ah. Also ich muss mir erst einen OPML-File bauen, wo die drin sind.
Zum Beispiel, indem du es aus deinem Smartphone exportierst.
Ja.
Das kannst du hochladen. Wobei man kann OPML eigentlich auch per Hand schreiben. Es ist ganz einfach. Das ist nur XML-Datei, wo die Links drinnen stehen.
Ich gratuliere, dass du so viele Wissenschaftspodcasts hast.
Ja, es gibt viele Wissenschaftspodcasts.
Und die sind meistens in Englisch oder nicht?
Ziemlich viel Englisch, klarerweise. Aber das ist, witzigerweise, kommt mir vor, bunter von den Sprachen. Ich habe auch relativ viel skandinavisches Zeug gesehen. Die Sprachpodcasts waren eigentlich englischlastiger. Das fand ich überraschend. Weil vorher, als letztes habe ich eben vorher mich um Sprachpodcasts gekümmert. Und jetzt mache ich Wissenschaft gerade.
Cool. Du hast noch was.
Ja, wir sind heute mit einem Projekt online gegangen. Visperosity, das ist ein kommerzielles Projekt. Es war nur. Also wir sind ja nur die Entwickler.
Ja.
Und
wie heißt das Projekt?
Visperosity.
Whisper, so wie flüstern?
Genau. Und wir haben, also in dem Projekt haben wir erstmalig, also im Backend ist wieder PHP, PostgreSQL und so, aber es war erstmalig für uns eine App am Android-Handy.
Ihr habt eine App programmiert.
Ist ja überhaupt das Frontend nicht programmiert, aber es ist PhoneGap ist da im Einsatz gewesen.
Und was kann die oder wozu braucht man Whisper aus bitte?
Also das Zielpublikum sind Städtereisende, die Idee ist sicher nicht neu, die in dieser Stadt interessante Punkte finden wollen, also von Restaurants bis irgendwas.
Touristen-System.
Wo aber eben keine Touristen sind. Also das ist so abgezielt, dass die Tipps abgeben, nur aus dieser Region sein dürfen.
Aber für Touristen sind die Informationen.
Genau, der Tourist möchte aber in der fremden Stadt
nicht dorthin,
Sachen finden, wo nicht der Tourist ist.
Das, was nur die Einheimischen
wo gehen die Einheimischen
hin.
Das ist das Ziel.
Das ist ein bisschen paradox. Ne?
Habt ihr auch gerade diesen Sketch im Kopf von Monty Python mit dem ungarischen Reiseführer,
wo
sichtlich Blödsinn drinsteht?
was ist der da in dem Wörterbuch? Sie haben wunderbare Schenkel.
Ja, ja. Das heißt, es ist ja sehr leicht missbräuchlich, wenn ich mich da könnte ich jetzt Touristen.
Es ist schon einiges. eingebaut, dass man gerade zum Beispiel die Heimatregion eben nicht so einfach wechseln kann. Aber also ich finde die Idee dahinter oder das Ziel sehr, sehr sportlich und mich selber würde es auch interessieren als User. Ob es funktioniert, wird man erst sehen. Auch wie das Businessmodell. Also sie wollen keine Daten verkaufen und keine Werbung schalten. Dafür gibt es dann eben In-App-Käufe.
Was ich da sowas nie ganz sehe, ich vermute jetzt einmal, dass die Daten, die ich da rein tue, nicht unter einer freien Lizenz stehen. Warum sollte ich jetzt hergehen und der Firma Berichte schreiben über Lokale oder über Sachen?
Na, da gibt es so Gamification.
Ich krieg dann
wenn ich 5 Whispers reinstelle, dann habe ich einen anderen Status und dann habe ich andere Features. Also es wird einmal jeder Neue mal darauf hingetrimmt, dass er zumindest 4, ich glaube die Grenze ist aktuell bei 4, Whispers reinstellt.
Google Maps, glaube ich, fragt mich auch dauernd derzeit, ob nicht...
Das ist, glaube ich, mehr geworden. Ja.
Ja. Also inzwischen fragen sie mich nicht mehr, aber lange Zeit.
Was ich nur empfehlen kann, wer wirklich gern sowas macht, also dass er seine Erfahrungen oder Tipps schreibt, es gibt diverse Projekte von der Wikipedia, die alle unter einer freien Lizenz stehen. Also Wikitravel gibt es da und noch einiges andere, die genau auf das spezialisiert sind.
Aber OpenStreetMap hat auch schon...
OpenStreetMap hat auch, ja. Also man kann sich durchaus auch einbringen und das bleibt dann aber gleich unter einer freien Lizenz und dient der ganzen Menschheit und nicht irgendeiner Firma.
Ja, super.
Also wenn man...
Ja.
Wenn man schon die eigene
Arbeit... Ich wollte da gar nicht über das Ziel der
App. Das ist immer mehr... Kann ja trotzdem ein nettes
Projekt sein. Das war wieder so eine Entscheidung für PhoneGap zum Beispiel, weil wir damit beide Welten versucht haben zu erschlagen. Also iPhone und Android. Im Detail hat es ja dann trotzdem gesplittet. Also man hat dann lauter Weichen, quasi if iPhone dann. Also das passt doch nicht ganz zusammen. Und inzwischen ist ja PhoneGap, glaube ich, gestorben. Also das wird dann immer weiterentwickelt.
Schon? Also? Sowohl als PhoneGap als auch als Cordova. Das eine ist, also ursprünglich war es eine eigene Firma.
Ja.
Und dann ist die verscherbelt worden an Adobe. Und Adobe betreibt es noch als eigenes Produkt. Das ist an und für sich auch frei, aber wenn man gewisse Sachen haben will, wie ihre Bildinfrastruktur nutzen, dann zahlt man dafür und dann gibt es eben noch das freie Projekt da. Und ich weiß jetzt auswendig nicht mehr, welches ist, das verwechsel ich gerade. Also es ist aber technisch die gleiche Basis.
Ja, von glaube, das Cordova ist das freie.
Ich glaube auch, ja.
Und das PhoneGap ist mir vollkommen wieder eingestellt.
Es müsste ganz neu sein. Also letztens war es nur cool, aktiv. Ja.
Meine Herren, Schlussworte noch?
Freie Software. Genau.
Auf Blackberries. Mit Funke.
Damit man auch wieder Apps entwickeln kann.
Gute. Okay. Und damit lade ich herzlich ein zur nächsten Woche, wenn es heißt Biertaucher Podcast Nummer 300, 19:30
Dienstag. Mit zwei Kameras.
Mit zwei Kameras, genau.
Ja, mit zwei Kameras. Das gefilmt. Heißt, alle werden gefilmt, außer die, die hinter der Kamera sitzen.
Die müssen dafür dann immer auf
die
Kamera schwenken, genau.
Und am 28.04. Podcasting Meetup.
Ach, schon wieder?
Schon wieder.
Spießt sich das nicht mit dem Grazer Linux-Tag?
Das mag sein.
Und ist es wieder Sektor 5? Oder?
Jupp. Details auf podcasterei.at.
Sehr gut. Christian, Werbung am Schluss. Wird da das Essen gemundet von Karib?
Sehr gut, also ich werde das Lokal gleich in das Whisperosity
einführen. Natürlich.
Super, jetzt haben wir dann auch die Touristen da.
Weil das ist wirklich das, wo nicht einmal die Einheimische herkennt, sondern einfach niemand mehr. Ja.
Nur die obwohl es so gut ist. Ja,
super. Der hat ja da einen Holzkorngriller.
Ja, er kocht gut. Ja. Wir rätseln seit 5 Jahren, wie wir es schaffen, dass wir mehr Leute hierher lotsen. Aber
das müssen wirklich die Einheimischen. Also ich bin auch ab und zu mal hier mittags und da sind tatsächlich viele Einheimische, aber es sind trotzdem immer recht wenige Leute da. Also
man kriegt immer einen Platz.
Ja. Und jeder, der hierher kommt und kommt wieder. Also,
ja. Von mir ist es weit weg.
Ja. Okay, dann bis nächstes Mal. Ne? Bis nächste Woche.
Tschüss.